Klingelring.
Herein.
Ja? Bin hier schon richtig in der Sargmanufaktur?
Ja.
Ist ja schön gemacht hier.
Wir sagen aber Coffin-Manufaktur.
Coffin-Manufaktur.
Manufactory.
Manufactory?
Ja.
Das ist so neumodisch, ne? dass ich so Etablissements immer Manufaktur nenne. Ich war letztens in der Eismanufaktur.
Ja.
In der Croissant-Manufaktur.
Sehr interessant.
In der Katzentoiletten-Manufaktur. Alles ist so modern, auch hier mit den gebeizten Europaletten, die Sie hier haben. Das ist sehr schön.
Kann ich Ihnen was verkaufen?
Ja, ich würde mich für Särge interessieren. Bin ich da grundsätzlich
richtig? Sind Sie grundsätzlich sehr richtig hier? Also, wenn Sie sich umschauen hier, der alte Kasten hier, das ist so unser
Papier.
Momentan hier läuft der am besten.
Mm.
Oder der dröhnt noch ein bisschen, da müssen wir hier noch ausdengeln, dremeln. Mhm. Da gehen wir nochmal mit der Säge rüber, mhm. aber im Grunde ja, können schön. Sie, so wie er da steht, können Sie sicher sein, dass der ungefähr so dann rausgeht.
Und den gibt es nur in dieser Ausführung, so in diesem naturbelassenen Fichten-Look. Wissen Sie, zu Hause, ich hab Teak sehr viel.
Ja.
Und es hat alles so einen leicht rötlichen, dunklen Ton. Und ich würde den Sarg gern passend zu meinem Inventar hier.
Du Glas hier hätten wir im Angebot.
Mhm.
Also, aber das ist, was Sie jetzt sehen hier, das ist so the bare minimum, sagen wir immer.
Mhm. Sieht alles unbehandelt. Würden Sie mir den auch beizen?
Gewiss.
Mhm. Mhm.
Ist das für Sie noch wichtig dann?
Wie für mich?
Die Farbe?
Ja, sicher ist die für mich wichtig. Was ist das für eine Frage? Selbstverständlich, wenn ich mir den Sarg jetzt vorstelle, neben meiner Ledercouch und neben dem Eichemassiv und mit der Teak-Tischplatte, das sieht ja nicht aus.
Darf ich Sie fragen, für wen Sie einkaufen?
Ja, selbstverständlich für mich.
Ja, für sich?
Freilich. Ich bin alleinstehend, ich bin Witwe.
Ja.
Und seitdem ich alleine wohne,
ja.
habe ich ganz neue Freiheiten für mich entdeckt. Also
und Sie wollen gern, wenn es dann soweit ist und der Gevatter an Ihre Tür klopft, dann möchten Sie gern aufgebahrt werden. In Ihrem Wohnzimmer habe ich das...
Ja, also ich möchte mich aufbahren, wenn ich Gäste empfange. Also wenn zum Beispiel der Vater, wie Sie sagen, kommt, dass ich mich dann so hinlege und sage, hallo, das hat man ja früher so gemacht.
Da sitzen Sie dann...
Nein, ich liege, so halb liegend. Das ist ja so die herrschaftliche Pose und ich lege mich dann da... kniend, also nicht kniend, sondern halbliegend hin und dann sage ich, ha, schau mal an, Vater, zu was es deine Tochter gebracht hat. Der ist nämlich auch schon, wissen Sie, der riecht ein bisschen nach Old Money und ich möchte auch ein bisschen
verstehe ich.
Ja, so. Deswegen hätte ich gerne was Größeres auch. Ich würde dann auch gerne sitzen, also ich würde gerne liegen und sitzen können in dem Modell. Mein Hündchen sollte auch, wenn es geht, mit beigehen können.
Wenn Sie schauen, diese Trennwand hier, wenn, mhm. Wenn ich die weglasse,
ja?
die dafür sorgt, dass also für Stand, Sicherheit, Festigkeit,
mhm.
dass der das ist, wenn also dann, wenn der Sarg dann hinabgelassen wird, zum mhm. Beispiel, dann wird dann das Seil rumgeschlungen
mhm.
und vorher wird es da eben hier drüben an diesen Griffen hier.
Dass Sie sich da so viel Gedanken über Transport Ihres.
Das ja, natürlich, ja. Was denken Sie denn, wenn da Sie jetzt zum Beispiel, stellen Sie mal vor, Ihre Lieben.
Ja.
Trauernden stehen da so rum und dann kommen sie herangetragen, werden sie herangetragen und dann rauschen sie unten durch.
Warum soll ich denn an meine Lieben herangetragen werden?
Naja, wenn es dann mal zu Ende geht.
Ja.
Sie wissen schon, mit der Sterblichkeit ist ja auch
ist wieder
in Mode, ja.
Ist wieder in Mode gekommen.
Ja,
ne?
Wir sind ja alle, ne?
Irgendwann müssen wir alle uns mal hinlegen und dann würde ich halt auch das
Memento Mori, bedenke, dass du stürbest.
Mhm. Sind wir doch mal ganz ehrlich, ich bin ja auch schon ein etwas älteres Semester.
Naja,
da ist man, um die Mittagszeit möchte man sich auch mal ausruhen, nicht wahr?
Aha.
Auf das Faulbett. Ich habe mir gedacht, das könnte doch so dieser Sarg, wie Sie ihn jetzt hier aufgebahrt haben, ideales Faulbett, man kann es sogar zuklappen und hat dann kein Licht mehr. Das ist ja, könnte man sagen, dass das nicht...
So habe ich das noch nie gesehen.
Ja, sehen Sie? Können Sie das mir auch so friesisch machen, dass man die diese Seite hier und die Seite hier vielleicht so umklappen kann und dann hat man quasi noch einen, also hat man ganz neue Möglichkeiten, wenn man eine glatte Liegefläche haben.
Wenn ich hier rangehe und das hier raus und mhm. dann hier von unten
mhm.
und dann das...
ja, das sieht ja fantastisch aus.
Und dann kann man hier den Fernseher rausklappen.
Ja, also könnte ich da jetzt mal kurz rein huschen in den Sarg? Wäre das möglich?
Das geht leider nicht.
Ja, wieso denn?
Das aus versicherungstechnischen
Gründen.
Da bin ich dann, wenn Sie jetzt da, was weiß ich, also seien Sie mir nicht böse, aber sollten Sie da jetzt, ich sag mal, den letzten Kartoffelchip essen in Ihrem Leben? Und dann liegen Sie da drin und dann kommt die Versicherung, was, ich werde meines Lebens nicht mehr froh.
Herr Bayer, Sie können doch für mich einmal eine Ausnahme machen.
Sie wollen, nee, Sie wollen mich ruinieren.
Ach bitte, Herr Bayer, nur mal Probe liegen.
Na gut, probieren Sie es mal aus. Aber niemandem weitersagen.
Nein, nicht sterben. Natürlich nicht sterben. Und was denken Sie denn an Sterben? Was ist denn das? Was sind das für neumodische Konzepte?
Und?
Ja, also ich finde es einfach ganz bequem. Es ist sehr weich auch. Sie haben es ausgepolstert, was?
Das... Hören Sie mich?
Ja, ich höre gut.
Ja. Ja. Ist, Sie müssen den Deckel nicht zumachen. Also wir könnten auch... Sie können auch Fernsehen mit ohne Deckel.
Ja, kann ich schon zu. Jetzt ist schon gut.
Aber wie ist es?
Ja, es ist gut. Es ist ein bisschen eng. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man da vielleicht zu dritt drin liegen kann. Wissen Sie, ich habe ja manchmal auch Bekannte da,
ja,
mit denen man sich manchmal auch mal hinlegen will. Ne? Also es wäre ganz gut, wenn der dreimal so breit wäre vielleicht. Die Länge, glaube ich, passt mir.
Alles passt, ja?
Nein, die Länge passt, nicht die Breite. Die Breite dreimal so lang, bitte.
Dreimal länger?
Dreimal breiter, nicht länger.
Aha.
Ja. So, ich möchte mich mit meinen Freundinnen da hinlegen können.
Drei wollen Sie bestellen, drei?
Nein, drei. Sind Sie schwer von...
Hallo?
Hallo? Das ist ja doch ganz, die Luft wird hier langsam auch eng. Also,
kommen Sie. Soll ich Ihnen so lange eine Sendung anmachen?
Ja,
bis Sie sich entschieden haben.
Luft brauche ich, Wasser und Luft, Luft vor allen Dingen.
Ich kann Ihnen eine Sendung anmachen, damit Ihnen nicht so langweilig wird.
Ich habe den Strohhalm vielleicht, das ist ja, ich dachte, heute ist auch.
Ja, zwei Stunden geht die Sendung.
Herr Bayer, sind Sie noch da? Herr Bayer! Herr Bayer!
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Jetzt läuft schon immer noch das. Haben die das so gemacht, dass das Intro im Hintergrund?
Ich verstehe es nicht. Entschuldigung.
Das ist ja ein neuer Unterleger, ein neuer Läufer für unsere Sendung.
Das ist jetzt ganz falsch. So, Moment.
Nee, es ist ja eigentlich richtig, weil es wird immer wieder gesagt, Eisenbart und Meisendraht,
ja,
das Magazin
eigentlich
für Eigenart. Und da sind Sie gerade, liebe ZuhörerInnen, während Herr Professor Eisenbart hier noch die Technik versucht zu zähmen.
Was ist denn hier passiert jetzt?
Werde ich quasi professionell... die Fugen glätten, könnte man fast sagen.
Wie Sie das machen.
Also ich habe hier so ein Holzkit dabei, ein Kit, das ist eine Paste, die man in die Fugen schmiert, der Holzrisse, und dann schmürgelt man das leicht ab mit einem feinkörnigen Schmirgelpapier, vielleicht so 140 bis 180 Körnung.
Ja.
Und danach muss noch einmal drüber geölt werden. Da können Sie zum Beispiel Leinöl aus dem Supermarkt nehmen. Das ist sehr praktisch, kostet Sie kein Vermögen, im Gegensatz zu dem, was die örtlichen Bauläden, die HeimwerkbedarfsanbieterInnen Ihnen unterjubeln wollen, nicht wahr? Also so ein Möbelöl kriegen Sie ja vielleicht für 10 Euro, wohingegen Sie, wenn Sie in den örtlichen Supermarkt gehen und sich Leinöl, eine Dose Bio-Qualität mit Omega-3...
Wo kann man sich das leihen? In welchem Supermarkt?
Nicht Leinöl, habe ich Leinöl gesagt? Leinöl, achso, wegen Leinöl, haha. Also, sie haben gesagt, kann man Eisenbahn, sich in Supermarkt ich rede hier gerade über Restaurierung, nicht
Entschuldigung wahr? Für den kleinen Lapsus am Anfang. Da hat sich wohl der Fehlerteufel hineingeschlichen. Ja. Herzlich willkommen, Sie sind bei völlig richtig, Eisenbart und Meisendraht. Sie hören Radio Z, mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Neben mir meine geschätzte Kollegin Frau Meisen, Dr. Meisendraht.
Hallo!
Sie ist Radio Konifere und sie ist freundlicherweise mit mir zusammen in einem Boot. Wir moderieren diese Sendung seit vielen Jahren zusammen. Es ist kurz nach 16 Uhr. Sie haben sich eine leckere Tasse Kuchen Kaffee eingeschenkt und sitzen jetzt vorm WG-Radio und haben ihre Ohren angespitzt.
Mhm. Sehr gut.
Sind gespannt auf die Texte aus nah und fern, die wir Ihnen ohrgerecht in Happen geschnitten servieren. Gesprochen von unseren besten SprecherInnen der Welt.
Mhm.
Viel Spaß.
So,
im Hintergrund läuft Chopin.
Wir haben jeden Monat, jede Folge haben wir ein Thema ausgelobt. Was war es diesmal heißen?
Stimmt, diesmal ist es Möbel.
Möbel.
Wir machen das Trio Infernale. Die M-Runde machen wir.
Die drei goldenen M's.
Mode, Muse und Möbel.
Richtig.
Das ist ja schon seit Jahrgedenken. Solange es die Erde gibt, ist das Triumvirat des Themen gespannt.
Ja, und jetzt lachen Sie vielleicht Ihr hämisches Lachen an dem Radiogerät. Sitzen Sie da mit Ihrem Tee und schütten ihn fast aus, weil Sie sagen, hahaha, Mode, Muse, Möbel.
Hä?
Das passt ja hinten und vorne nicht, da sage ich ja falsch gedacht.
Von wegen. Das werden wir Ihnen schon
einprügeln. Es gibt hier sogar Texte. Ich habe heute einen Text dabei.
Sag mal, haben Sie einen Nikotinbeutel unter der
Lippe? Nein, ich habe professionell, wie ich bin, einen Kaugummi vor der Sendung in meinen Mund geschoben.
Ich dachte jetzt, Sie snoosen hier in der Sendung, so wie ich früher.
Ja.
Das hört man übrigens, wenn Sie seit der ersten Sendung dabei sind, dann können Sie genau mitbekommen, wann mein Arzt zu mir gesagt hat, Herr Doktor, Professor, wenn Sie jetzt nicht aufhören mit den Zigarren, dann muss ich Sie notschlachten lassen. Und dann bin ich eine Zeit lang auf Nikotinbeutel. Mhm. Und das sah ich so aus wie Sie. Und man hört, wenn man die Aufnahmen hört, hört man heute noch, dass ich immer so ein bisschen so mache.
Danke, Herr Eisenbart, für diese kleine Detour.
Da habe ich mich auf jeden Fall in Ihnen wiedererkannt.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich einen Kaugummi im Mund.
Haben Sie vor, diesen Kaugummi drin zu lassen? Es ist auch für mich die sechste Stunde.
Also passen Sie auf, Herr Eisenbart, nähern wir uns doch mal ein Thema an. Also es gibt überschneiden, ich wollte sagen, ich habe einen Text dabei.
Ja, nur einen
diesmal. Nein, Herr Eisenbart, warten Sie doch einmal, bis ich mit dem Satz fertig bin. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen Text dabei von Bastian Kienitz. Der wurde eingesendet bereits für Unordnung und Ordnung.
Wirklich?
Und hat es bis jetzt nicht geschafft in die Sendung. Und das Spannende ist, dieser Text wäre sowohl für Mode, für Muse als auch für Möbel passend, und jetzt zum Ende dieser Trias werden wir ihn spielen. Sollen wir ihn einfach spielen
mal? Ja, also wenn Sie mich so fragen, dann sind wir jetzt einfach mal so frech.
Und machen das.
Und hauen den raus. Wie heißt denn der?
Bastian Kienitz, das Dachstudio.
Das Dachstudio.
Richtig.
Ich freue mich wie ein Flitzebogen.
Der Bass schlägt schräg auf die Sekunde ein, ins Zwischendurch gevögelt bis zum Wahn, wirkt dieses Glas lichtbrüchig und erhitzt, wenn man ganz oben auf der Treppe steht. Verliert die Maske ihren Sinn und Zweck, und die Gestalt erhebt sich lüstern selbst auf das Podest und wird zum Mittelpunkt der Tagesschau auf dem Dachstudio. Das 54 gleich um die Ecke scheint ein Licht aus Tausenden und einer Nacht mit Charme, Schablone und von Angesicht zu Angesicht gemeißelt, bibeltreu, vielleicht auch frei von Mauern. Alles gleicht dem großen Plan, dem Ganzen scheingestellt.
Ja, ein kurzes Gedicht.
Ja, unglaublich, aber da hat doch jemand Gitarre gespielt, Bassgitarre.
Ja. Ist passiert, aus Versehen.
Haben Sie wieder unser ganzes Monatsbudget für diesen Bassisten, für
ja, den
Unmöglichen von dieser Metallgruppe? Haben Sie das schon wieder rausgehauen, ohne das mit mir abzusprechen? Ich hätte vielleicht auch mal Bedürfnisse. Frau Meisendraht, mich haben Sie nicht gefragt, ob ich irgendwas brauche diesen Monat.
Ja, ich habe Markus Pristorius
ja.
engagiert, ein Urgestein aus Fürth.
Ja.
Der hat,
ist der mit dem Bart?
Das ist der mit den Haaren.
Ich dachte, der mit den Armen. Und der hat für Sie Bass gespielt?
Ja.
Der ist auf ein leckeres Tässchen zu Ihnen nach Hause und hat Ihnen den ganzen Nachmittag, während Sie auf der Ottomane lagen und Pralinen gefressen haben, hat er Ihnen Bass vorgespielt?
Ja, und dann habe ich das geremixt. Und dann hat Hella Gülden hat dann noch drüber geredet und fertig war Herr Kienitz. Was sind Möbel, Herr Eisenbart? Können Sie mir erklären, was Möbel sind?
Möbel sind Sachen, die man bewegen kann, die zum Haus gehören oder zum Wohnraum.
Mhm.
Also keine Sachen, die fest installiert sind, sondern die zur Wohnung direkt dazugehören, aber die man erst dazu machen muss. Möbel von mobil, denke ich.
Ja, ist richtig. Es ist das da, der Teil ist absolut richtig. Also der Begriff Möbel kommt aus dem französischen Meuble.
Ah, Möbel.
Möble.
Möble.
Und das wiederum geht ja aus dem Latein, kommt ja aus dem Lateinischen.
Mobile.
Richtig, beweglich.
Mobilum.
Nicht wahr? Also seit dem 17. Jahrhundert nennen wir das diese Gegenstände Möbel.
Im Gegensatz zum
Immobilie.
Zur Immobilie, genau.
Ja, genau.
Ja.
Richtig. Also ein Haus ist kein Möbel.
Ja.
Eine Treppe ist eben auch kein Möbel. Man kann sie nicht verändern. Und jetzt wurde ich eines Besseren belehrt, als ich mir das nochmal genau angeguckt habe, was der Duden nämlich sagt.
Ja.
Frage.
Ja.
Ist ein Vorhang ein Möbel?
Ja.
Eben nicht.
Weil das kann man bewegen.
Ja, eben. Hätte ich auch gedacht. Ist ein Teppich ein Möbel?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ist auch
man kann
Möbel,
sich ja auf den Teppich draufsetzen.
Eisenbad ist auch kein Möbel.
Nee.
Denn, wenn wir uns die Duden-Definition anschauen, und nach der gehen wir ja hier in unserem Land der...
Ja, wir haben Ansprüche.
Duden und Denker.
Ja, wir haben Bildungsauftrag.
Duden sagt, ein Möbel ist ein Einrichtungsgegenstand, mit dem ein Raum ausgestattet ist, damit er benutzt und bewohnt werden kann, der zum Sitzen, Liegen, Aufbewahren von Kleidung, Wäsche und Hausrat dient.
Aber zum Sitzen und Liegen auf dem Teppich haben Sie noch nie...
Da haben Sie recht, aber der Teppich selbst dient nicht... Also ja, eben, es gibt natürlich Mischformen, nicht wahr? Es gibt den Teppich, auf dem man sitzt.
Gibt es auch von Tokotronic, wir auf dem Teppichboden sitzen, das Lied...
Ja, oder gerade in östlicheren Ländern, in
asiatischen eben.
Raum, da wird sehr viel auf dem Teppich, da ist der Teppich dann tatsächlich ein Möbel.
Die haben einen ganz flachen Tisch.
Aber auf der Gardine sitzen sie nicht, Herr Eisenbart.
Naja,
und auf dem Vorhang.
Das stimmt wohl.
Ja.
Aber da kann ich zum Beispiel meine Krawattennadel reinstecken und dann ist es auch zum Aufbewahren von Klamotten.
Also...
Ja, ich will Ihnen mal glauben, dass das im Duden
steht. So steht es im Duden.
Ja, gehen wir mal davon aus.
Und was ich interessant finde, ist, es macht einen neuen Blick, für mich zumindest, einen neuen Blick auf Möbel aus. Denn Möbel sind, wenn man das so betrachtet, eigentlich ja Gegenstände, die verschiedene Ebenen des Raumes aufmachen.
Ja.
Sprich, also ein Tisch, haben Sie eine bestimmte Höhe auf der Arbeitsfläche, auf der stattfindet, ein Stuhl, sind Sie bestimmt erhöht vom Boden.
Ja, Levels.
Auf bestimmte Levels, genau. Levels. Ein Schrank hat verschiedene Ebenen. Eigentlich geht es um eine Höhenebenenunterteilung des Raumes bei Möbeln.
Ja, stimmt.
Fast ausschließlich.
Eigentlich schon.
Auch beim Teppich, der ist ja auch...
Wenn alles gleich groß wäre, das sähe ja auch albern aus, dann müsste man so durchlaufen wie durch einen Tiergarten.
Ja.
Dass man so...
Stimmt, und man läuft ständig gegen alles.
Alles gleich groß und man kann nur so drüber gucken, wo wollte ich jetzt hin, wo ist denn alles?
Man sieht ja auch nichts mehr. Wenn man nur einen zweidimensionalen Raum zur Verfügung hat, dann wirkt auf einmal alles wie ein Hindernis.
Ja, das verrückte Labyrinth, ne?
Ja.
Da müssen Sie sich erstmal zurechtfinden in Ihrer eigenen Wohnung, ist doch völlig fantastisch. Also so stelle ich mir das auch nicht vor. Wir haben heute gar nicht so viel Stoff dabei. Sie haben extra eine neue Rubrik eingeführt.
Zum Zwecke der Auflockerung und weil es gerade bei diesem Thema Möbel, das wir heute haben, so viel Überschneidungen zu älteren Sendungen gab, habe ich gedacht, wir machen eine neue Rubrik.
Ja, wir holen sie jetzt ab.
Die lautet Eisenbart und Meisendraht Classics. Das Beste aus den letzten 10 Jahren. Eisenbart und Meisendraht. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Eisenbart und Meisendraht Classics. Jetzt auch im modischen Court.
Und jetzt nochmal das Ganze mit, aber mit 100 Jahren. 100 Jahre Eisenbahn und Mais.
Hey Gitti!
Ja, Veronika?
Hast du schon von Eisenbad und Meißendraht Classics gehört?
Nein, Veronika!
Seit 100 Jahren finden Eisenbad und Meißendraht die besten literarischen Erzeugnisse aus der Region Nürnberg, Fürth, Erlangen und aber auch Schwabach und Veitshöchheim.
Wow! Das ist ja eine Menge an Holz!
Ja, Gitti, das ist eine Menge an Holz!
Ja, Gundula, und wie kann ich das hören?
Naja, kein Problem. Bei den neuen Sendungen von Eisenbad und Meißendraht gibt's jetzt Eisenbad und Meißendraht Classics. Nur die besten. Nur die einzigartigsten aus 100 Jahren Eisenbad und Meißendraht.
Ja, super. Und wann kommen die?
Naja, jetzt.
So, und jetzt hören wir von Eisenbad Meißendraht Classics.
Den nehme ich.
Den das, nehmen Sie?
Ja.
Jetzt hören wir von Eisenbad und Meißendraht Classics. Ich würde gern Caro hören. Von
ja.
Caro aus der Sendung Nummer 6, wenn Sie die ganze Sendung hören wollen.
Unglaublich.
Sendung Nummer 6.
Über
100 Jahre. Da haben wir uns was gedacht. Es geht nämlich um das Bett. Damals ging es in der Sendung 6. Ging es um das Bett.
Wohnen, oder?
Ach so, nee. Und das Bett. Und da haben unsere AutorInnen übers Bett geschrieben. Und das ist ja ein Möbel. Man kann es verschieben.
Sie haben recht.
Man kann drauf liegen.
Ja.
Und
Sie können Klamotten drin verstauen.
Ja, wenn Sie wollen.
Ich will. Ja, ich will.
Dann hören wir jetzt Caro. Also Betten, den Text Betten von Caro. Bitte.
Betten. Sie sind unser größter Freund und Retter in der Not oder aber auch unser schlimmster Feind. Sie können weich sein, sie können hart sein, ein bisschen wie ein Lover. Und meistens hat es ja auch irgendwas mit Lovern zu tun. Aber meistens eigentlich nicht, weil irgendwie will man auch nur schlafen. Und das ist gut so. Manchmal wäre es aber besser, man schläft auf dem Boden, wenn die Matratze den Rücken kaputt macht. Ja. Naja, es ist doch alles nicht so wichtig. Hauptsache, es geht einem irgendwie gut und man soll sich nicht so viele Sorgen machen. Und Betten können da helfen. Ja, sie können wirklich eine Stütze sein. In der Nacht vor allem. Manchmal auch am Tag, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, und auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass die Matratze nicht zu alt ist, dass der Rost gut hält. Der Lattenrost, ich rate von Metallnetzen ab, die sinken hinunter wie eine Hängematte und das ist nicht gut für den Rücken. Und ansonsten viel Sport machen, dann ist das Bett auch nicht ganz so wichtig. Denn gesunder Rücken ist auch alleine stark. Gute Nacht.
Ja, eine kleine Einführung in das Bett.
Ja, unglaublich
mit praktischen
schön.
Tipps.
Ich merke schon, wie sehr ich das vermisst habe.
Ja.
Diese kurzen Einordnungen von Caroline
ja.
Schaum.
Ja.
Liebe Grüße an der Stelle nach Würzburg.
Ja, nach Würzburg, immer noch Würzburg, die Stadt der 1000 Betten.
Ja, das sagt man ja oft. So Dostojewski, da liest man das immer. Würzburg, die Stadt der 1000 Betten. Aber es gibt nicht nur das Bett, es gibt ja...
Es gibt viele Möbel, ja.
War Goethe ein Möbel?
Ja. Goethe war ein Divan. Herr Eisenbart, er hat ja den Divan geschrieben. Den
stimmt. Westnördlichen, nordnordwestlichen.
Also eine Gedichtsammlung, wo er sein Gesicht dem Orient zuwendet, nicht wahr?
Ja.
So von Weimar aus guckt er hinüber in den damals so dieses Land
nach
der Verheißungen.
Nach
Halle, richtig, Herr Eisenbart. Er nennt seine Gedichtsammlung den westlich-östlichen Divan. Oder?
Irgend so was,
westlichen,
ja.
Divan.
Westlichen.
Jetzt bringen sie mich schon wieder... Ah, das ist so typisch. Die bringen mich so drauf.
Das war ich nicht.
Ich habe es mir aufgeschrieben, wie es heißt.
Sollte nicht so sein.
Der westöstliche Divan.
Westöstlich.
So heißt das Ding.
Natürlich.
1819.
Das ist absolutes Grundwissen, ja. Frau Meißendraht.
Und bei Goethe steht der Divan, nicht wahr? Das sofaähnliche Möbel.
Ja.
Steht hier in der Überschrift und ist quasi die Brücke... zwischen Westen und Osten, Herr Eisenbart. Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, weil das so, weil man sich da drauflegen kann und dann so von da nach da geht.
Zum Beispiel. Also es ist ja an sich schon wie eine Brücke gebaut.
Ja, stimmt.
Aber es ist ja auch das Sofa zum Beispiel, das kommt ja, also der Wort Sofa kommt aus dem Arabischen.
Aha.
Von Sofa. Ich glaube, das heißt Liegesitzmöglichkeit.
Faszinierend.
Es ist gut, oder?
Ja.
Es gibt also eine arabische Tradition der Sitzmöbel, die wurden früher aus Kamelsesseln gebaut, hat
ja.
man das gemacht, so, das ist eine Traditionslinie
des Sofas. Das Kamel so in der Mitte durchgeschnitten und dann
genau.
ins Wohnzimmer gesetzt.
Ja, genau so war das damals. Also jedenfalls, und es gibt, das ist die Traditionslinie. Und es gibt aber auch natürlich die westliche, europäische Traditionslinie, die eigentlich von woher kommt?
Aus England.
Nein, noch älter, ganz alt.
Brabant.
Nein.
Ptolemäus.
Wie hat man denn früher gegessen, Herr Eisenbart?
Auf dem Boden liegend.
Nein. Im alten Griechenland?
Im alten Griechenland.
Besser gestellten Gesellschaftsschichten.
Was man da gegessen hat?
Nein, wie man gegessen hat.
Mit den Händen?
Ach, Herr Eisenbart, man hat auf einer Kline
auf der Kline.
Ja, die Kline. Was ist eine Kline, Herr Eisenbart?
Das ist so ein längliches, so ein Drum. Kline heißt eigentlich Bett heutzutage.
Ja.
Also wird mit Bett übersetzt.
Ja.
Deswegen auch Klinik.
Ja,
wo richtig. Die Klinen sind, also die Betten.
Ja, ja.
Und deswegen,
fein.
Das ist aber eher so ein
fein.
So halb sitzend, halb
genau, richtig.
Halb also liegend.
So gestützt auf einen Arm.
Ja.
Da gibt es dann oft auch so eine Lehne, auf die sie sich so leicht. Auf jeden Fall war,
ja,
die, Haltung, war die Haltung des Sitzens früher im Griechenland und auch im antiken Rom eine sehr andere.
Ja.
Das gemütliche Sitzen war damals nicht auf einem Stuhl.
Ja.
Den gab es in dem Sinne nicht. Es gab nur Throne für andere Anlässe.
Dröhne.
Aber Drums. Der Stuhl oder zum Essen hinsetzen bedeutete, sich so halblegend
weil man nicht so merkt, dass man schon satt ist eigentlich.
Richtig, dann kann der Bauch kann sich mehr ausbreiten.
Der Bauch kann in eine andere Richtung schon wachsen, bis man dann, wenn man aufsteht, merkt man, wie viel man gegessen hat. Dann kann man auch...
Richtig, also die Kline, das wäre sozusagen, aber die Kline hat sich dann auch verändert über die Jahrhunderte.
Ja.
Nicht wahr? Sie kennen zum Beispiel die Chaiselongue.
Ja.
Was ist eine Chaiselongue?
Langer Stuhl.
Das ist sehr gut, ja. Chaiselongue. Ja, französisch, ja. Also das ist ein Stuhl, der so lang ist, dass man darauf auch liegen kann.
Also wir freuen uns vor allem, wenn Sie jetzt aus Österreich zuhören und jedes Mal, wenn wir Stuhl sagen,
denken
sich
Sie
furchtbar ins Fäustchen lachen und sich denken, ein langer Stuhl, damit sollte man vielleicht zum Arzt gehen. Also, aber es ist natürlich der Sessel gemeint. Entschuldigung.
Ja, das ist ja das Schwierige bei Möbeln allgemein.
Das Frappante
ist ja Sprachverwirrung auch.
Ja.
Ne? Sie haben es gerade gesagt, in Österreich sagt man, zu unserem Stuhl sagt man Sessel.
Also zu einem Teil, wo man sich draufsetzen kann mit vier Beinen, ist bei denen immer kein Stuhl. Es ist Sessel. Stuhl ist bei denen was Proktologisches. Und da kann man in ganz schöne Physimatenten kommen, wenn man das nicht weiß. Also sie bekommen Tipps.
Wissen Sie, und in Österreich würde man zu unserem Sessel, zu dem, was wir Sessel sagen, würde man was sagen?
Obers.
Fauteuil.
Aha.
Da sind wir wieder im Französischen und benutzen das Wort für Sessel. Benutzen die für das, was wir Sessel sagen, und die benutzen Sessel für das, was wir Stuhl sagen. Es wird ganz wild. Und jetzt kommt noch eine Sprachverwirrung, habe ich gefunden, die auch aus dem Bereich der Sofa-ähnlichen Möbel stammt.
Unglaublich. Ganz viele HörerInnen schalten jetzt ganz laut, weil die wollen das jetzt hören.
Sie haben schon mal das Wort genannt, die Ottomane.
Ja.
Ist für Sie, was bedeutet das für Sie? Was ist das?
Das ist mit so einer abgesägten Rückenlehne. Das ist so einmal in der Mitte durchgesägt, so schräg eher. Also es ist gepolstert, aber es ist, die Rückenlehne ist, sage ich mal, nicht durchlaufend oder gleich eben gemacht, wie beim Sofa zum Beispiel, sondern es ist so leicht abgesägt oder gesenkt sogar.
Das ist so, wie man das heute benutzt. Früher war das auch noch anders, das Wort im Bild.
Ach so.
Auch, aber Sie haben schon richtig. Das ist so, das ist das, was wir, wenn Sie in Deutschland Ottomane sagen. Aber was ist denn, wenn Sie auf Englisch sagen, the Ottoman?
The Ottoman?
The Ottoman. Wissen Sie, was das ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Das ist, was bei uns als Fußstütze für Sofas gilt.
Ach so.
So freistehende Polstermöbel,
wirklich?
Die keine Lehne haben, sind Ottoman im Englischen. Also es ist ein wilder Mix von, also alle Sprachen benutzen diese Wörter, wie sie
also
wollen.
Also so ein Schemel?
Ein gepolsterter Schemel, könnte man sagen.
Polsterschemel.
Ja, der zu einer Wohnlandschaft gehört, nicht wahr?
Also
Sie
absolut
sehen,
fantastisch.
Und es gibt noch mehr, es geht noch weiter. Wir sind jetzt vom Sofa, sind wir gekommen über die Chaiselongue,
Ottoman. Ich habe sie über Goethe dahin geführt.
Aber ja, und es gibt noch das Dritte.
Wollte sie nicht kaputt machen.
Eine Rekamiere gibt's noch.
Was ist das?
Wissen Sie nicht, was eine Rekamiere ist?
Nee.
Ja.
Wissen Sie's?
Ja, das ist... Jetzt passen Sie auf.
Ich passe auf.
Stellen Sie eine flache Sitzfläche vor, gepolstert.
Stellig.
Und statt einer Rückenlehne an einer der langen, kurzen Seiten, das wäre ja dann Ihre Trine oder ihre Chaiselong.
Ja.
Haben die zwei, die sich gegenüber sitzen.
Nee.
Sie haben quasi ein U-förmiges Möbel.
Und da können Verliebte drin knutschen.
Richtig, und da kann man dann sich so mit den, an den Füßen
wie heißt
gegenseitig
es?
Mit den...
Und das kann man bestellen.
Recamiere.
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 Oh, da kommt bei mir aber Ottomane.
Ja, sehen Sie, und das ist die Verwirrung bei der ganzen Sache. Das Sie müssen ja ganz schön lang suchen.
Nee, dann kommt Chaiselong.
Ja, eben. Eben. Sie können nicht mal schnell in Google eingeben, hier Recamiere, und dann kommt das Richtige. Weil die Leute benutzen das einfach wild durcheinander.
Das ist ja Wahnsinn.
Niemand weiß, was gemeint ist. Aber es gibt...
Hä? Es gibt sogar viermal, wo vier miteinander küssen können.
Ja.
Und das kann man einfach... Also, Wahnsinn.
Und Herr Eisenbart, ich wollte ganz kurz,
ja,
dann machen wir den Themenblock Sofa gerade nochmal fertig, weil, ja, Sofa ist ja ein Möbel. Also im westlichen Kontext zumindest hat sich das ja eben aus der Kline entwickelt.
Ja.
Und war immer Bestandteil des gehobenen bürgerlichen Wohnzimmers, ein Sofa.
Ja.
Eine Art von Liegemöbel.
Ja.
Nicht wahr? Auf den Sie, was machen Sie auf diesem Liegemöbel? Also was ist ursprünglich der Sinn?
Sitzen.
Ja, und so so wegdösen.
Ach so, ja.
Oder mal was lesen und beim Lesen einschlafen.
Beim Lesen einschlafen.
Mittagsschlaf machen.
Das kenne ich, ja.
Das war früher viel verbreiteter, dass man sich da so zum Powernapping, wo man früher noch gar nicht dazu Powernapping gesagt hat, aber die Leute haben intuitiv gewusst, dass Powernapping die beste Art des Schlafens ist,
ja,
und haben sich dann so fallen lassen.
Die haben sich nicht getraut, sich ins Bett zu legen, aber denen,
genau,
wäre danach gewesen.
Ins Bett hätte man sich ja umziehen müssen,
ja,
im Eisenbad, klassischerweise.
Aber die wussten, dass sie wahrscheinlich wegdösen.
Ja, richtig. Und deswegen haben sich auch so Spitznamen für Sofas. Es gibt zum Beispiel den Spitznamen Faulbett, nicht wahr?
Faulbett.
Oder Ohnmachtssofa gibt's.
Gefällt mir auch sehr gut.
Wo man die Personen hingelegt hat, die so, ich,
ja,
entschwinde, nicht wahr?
Ja.
Und dann wurden sie auf die Chaiselong gehievt und dann konnten sie da entschwinden.
Und dann Riechsalz zu sich nehmen.
Genau, richtig, richtig. Und das ist interessant, dass dieses Möbelstück, was ja ein Inbegriff für Faulheit, eingepfercht,
ja,
in das bürgerliche Wohnzimmer.
Ja.
Sie können subversiv sein, aber halt nur an ihrem Platz, wissen,
ja,
Sie? Ich habe so ein bisschen Philosophie zu dem Thema gelesen und es wird ja gerne immer so interpretiert, wie ist der Raum und was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Ja.
Wie funktioniert ein bürgerliches Wohnzimmer? Und da gibt es einen dezidierten Platz für Nichtstun, für Faulenzertum,
ja,
und für Muse.
Ja.
Muse. So muss man es betonen,
Solo.
Das ist richtig.
Mit Schaden.
Und, aber gleichzeitig halt immer nur so in dem kleinen Fleck da. Also,
ja,
so kann man, so eingehegt kann die Subversivität selbst in den bürgerlichen Kontexten bestehen, Herr Eisenbart. Das zum Thema
Sofa. Unglaublich schön, es ist schon fast die erste,
ja,
Stunde.
Ja, ja.
Wir haben nur über Sofen geredet.
Wir müssen Texte abfahren. Ich würde sagen, wir hören jetzt...
Wir dürfen Texte abfahren, meinen Sie wohl.
Ja, Carsten Stephan mit Möbelmakelei, gelesen von Carsten Striepe, und der Text ist eben von 1909. Herr Carsten Striepe hat den quasi auf dem, wie ich sagen, auf dem Sperrmüll gefunden.
Ja.
Und hat ein sogenanntes Uncreative Writing Gedicht draus gemacht und hat quasi gar nicht.
Wer war das?
Carsten Stephan?
Sie haben Carsten Striepe.
Ja, Carsten Striepe hat es gelesen.
Ach so.
So, Entschuldigung.
Ja.
Das ist schwierig mit meinem Carsten.
Also, das ist Upcycling.
Das ist Upcycling. Das ist ein upcycelt Gedicht.
Gut.
Und das hören wir jetzt.
Ja.
Carsten Stephan, Möbelmäkelei nach Professor Walde. Die Kommode ist ein Kastenmöbel, welches seinen Namen nicht mit Unrecht trägt. Früher stellte man die Kommode auf hohe Füße, während jetzt die Schubkasten bis fast auf den Fußboden reichen, so dass man sich bei ihrer Benutzung zu sehr bücken muss. Deshalb ist die Kommode von heute nicht mehr so kommod als ehedem. Unter der seltsamen Bezeichnung Vertiko versteht man einen Schrank oder Behälter von zierlichen Formen zur Aufbewahrung wichtiger oder wertvoller Gegenstände, Kostbarkeiten, Nippes und dergleichen. Der Name soll herrühren von dem ersten Verfertiger dieser Art von Schränken, die zumeist an die Stelle der Glasschränke unserer Voreltern getreten sind. Von dem durch das Eindringen des neuen Stiles veranlassten Umschwung der Dinge ist auch das Vertiko nicht verschont geblieben. Der moderne Stil hat ihm das Urteil gesprochen und dies lautete auf Verbannung. Wandschrank ist eine wenig glückliche Bezeichnung für ein an der Wand hängendes Schränkchen von geringer Ausdehnung. Denn auch der große Schrank steht jemals kaum anders als an der Wand. Der Unterschied ist in der Größe und darin zu suchen, dass jener hängt und dieser steht. Der Name wird uns erklärlich, wenn wir wissen, dass man früher unter Wandschrank einen in der Wand befindlichen Schrank verstand. Die Sitte, Nischen in der Wand vorzusehen und dieselben mit Türen zu verschließen, ist nur langsam, erst seit der Gotik, verdrängt worden durch die Einführung beweglicher Holzschränke. Der Schreibtisch war ein Tisch, ehe er zu dem heute oft so umfänglichen Schrank wurde. Der Schreibtisch von heute hat so gewaltige Ausdehnungen angenommen, dass zur Ausfüllung der Schränke und Schubkasten schon ein ganzer Papierladen erforderlich sein würde. Daher bilden seine Gelasse gewöhnlich entweder das Familienarchiv oder sie dienen als Bücherschrank. Denn so viel Schreibwerk hat kaum der Schriftsteller vom Beruf, dass er die Verschlüsse alle damit füllen könnte. Mit dem undeutschen Namen Salontisch bezeichnet man landläufig den meist für Empfangsräume bestimmten, aber darin ziemlich überflüssigen Tisch. Denn nur die Gewohnheit lässt uns einen Raum ohne größeren Tisch als unfertig möbliert erscheinen. Nimmt man diesen oder jenen Luxusgegenstand, ein Buch, eine schöne Bedeckung der Platte aus, so hat der Tisch im Empfangszimmer nichts zu tragen, infolgedessen auch keinen oder doch nur den Zweck, dass man daran oder in seiner Nähe Platz nehmen kann. Ebenso gut kann man aber auch anderswo Platz nehmen, da im Empfangszimmer weder gespeist noch gearbeitet oder gelesen wird. Von der früher so beliebten, runden, ovalen oder vieleckigen Form des Tischblattes macht man neuerdings wieder gern Gebrauch. Der runde Tisch hat den Vorzug, kein unten und oben, kein links und rechts zu haben. Die von ihm gebotenen Plätze sind völlig gleichwertig. Es gibt keinen bevorzugten Platz, keinen Rang am Tische. Jeder Platz ist Präsidentenplatz.
So eine kleine Möbelgeschichte war das. Oder beziehungsweise ein bisschen aus dem Blickwinkel von 1909 ist das. Also wenn es zum Beispiel heißt, man hat wieder gerne ovale Tische im Empfangszimmer,
ja,
dann heißt es nicht, man hat wieder jetzt 2024, sondern halt 1909 ist es wieder Mode.
Ich dachte jetzt 16.46 Uhr. Auch nicht, ne?
Auch nicht.
Ja, vielen Dank für diesen Rückblick ins vorige Jahrhundert, wann war es? 1909.
Neun. Bisschen mehr als 100 Jahre.
Ja, vielen Dank.
Aber vielleicht auch älter, weil es ist die zweite oder dritte Auflage gewesen. Vielleicht war der ja sogar von 1702 zum Beispiel. Wir
haben nur drei Auflagen.
Oder 1563.
Kann ja sein.
Könnte sein. Oder was gibt's noch für Zahlen?
Ja, 804.
804 ist eine schöne Zahl, Eisenbart, wir müssen ein bisschen Strecke machen.
3 ist es Keilerei.
Ich wollte kurz über die Geschichte des Stuhls noch reden. Ja. Denn es ist ein besonders westliches Möbel eigentlich.
Ja.
Also außerhalb der westlichen Sphäre ist es gar nicht so traditionell verbreitet.
Ist auch, das ist das neue Rauchen, ne?
Sitzen ist das neue Stehen.
Ja. Das ist nämlich gar nicht gut.
Stühle sind auch nicht nur ein westliches Konzept, sondern auch ein relativ neues Konzept.
Aha.
Also neuzeitlich, würde ich sagen. Denn es gab zwar schon in der Antike, in Ägypten, in Griechenland, schon ab da gab es Gegenstände, die wie Stühle fungiert haben, nämlich Throne für Herrschende,
ja,
auf die man gesessen hat, auf die auch eine Armlehne haben.
Ja.
In Ägypten haben Ausgrabungen schon Stühle, die als Throne dienen, zutage gefördert. So ist es nicht. Das gab es schon. Das war kein Problem. Auch für die Tischler kein Problem. Ich mache Ihnen einen Stuhl. Gerne.
Entschuldigung, aber nur, können Sie mir einen Stuhl machen?
Ja, aber nur, wenn Sie die Reichsinsignien haben.
Oh. Ach so.
Also Sie müssen schon von Adeligen geblüht sein oder ein
Dann setze ich mich hier auf diesen Stein.
Genau.
Dann haben sie nämlich, dann machen sie mir eben keinen Stuhl.
Genau, das wäre das. Dann hatten wir Trinen zum Essen. Da hat man sich eher hingelegt als gesetzt.
Klinen meinen
Sie? Klinen, Entschuldigung, nicht Trinen, Klinen. Schwieriges Wort.
Ja.
Und Hocker. Es gab Hocker.
Hocker,
Für die einfachen Leute, die nicht auf Thronen sitzen durften, gab es Hocker. Ja. Und zwar im Mittelalter auch Hocker. Ich würde sogar sagen,
bis in Wilden Westen.
Bis in Wilden Westen rein, Hocker.
Ja.
Und bis ins Mitte 19. Jahrhundert gab es auch keine Massenproduktion von Stühlen.
Ja.
Da gab es natürlich Stühle, aber die hatten dann etwas Repräsentatives. Das war dann der eine Stuhl in ihrer Wohnung.
Ein Stuhl, sie zu knechten, hat man ja auch gesagt, ne?
Mhm. War das der?
Mhm. Hm. Also man hat sich hier auf Schemel
auf Hocker, und
Hocker,
ne?
gesetzt.
Ja.
Und der Stuhl selber vom Adel,
ja.
Herrschaftssymbol, der Stuhl, nicht wahr, das Ding, auf dem man thront, hat sich dann weiterentwickelt. Und als es dann möglich war, Stühle auch Massen zu produzieren, da möchte ich einen Stuhl, kennen Sie Stuhl Nummer 14?
Nein.
Stuhl Nummer 14? Sagt Ihnen nichts?
Immer noch nicht.
Ein Meilenstein der Designgeschichte, Herr Eisenbart. Ein Meilenstein. Tonet. Sagt Ihnen Tonet was?
Nein, auch nicht.
Das war ein Designer.
Okay.
Der hat eine Möbelmanufaktur gehabt.
Hat er was mit Marie Antoinette zu tun?
Nein.
Nein.
1859 hat er ein Verfahren entwickelt, bei dem Buchholz, sagt den Buchholz was?
Auch nicht.
Das ist Holz, das durch ein aufwendiges Verfahren feucht gemacht wird und dann gebogen.
Aha.
Und dann kann man da ganz neue Formen erfinden. Und ja. eben 1859 kamen 14 Stühle
ja.
Auf den Markt der Firma Tonet, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zum einen relativ günstig waren im Vergleich zu anderen Stühlen. Damals kostete der Stuhl Nummer 14, welches der günstigste war, hat so viel gekostet wie 3 Dutzend Eier.
Ach so, das wäre heute dann ungefähr 40 Euro.
Und dadurch war der plötzlich erschwinglich. Ein Stuhl für alle.
Ja.
Und ein weiterer Vorteil war, dass Herr Tonet mit diesem Verfahren aus wenigen Teilen einen Stuhl zusammenzubauen, es geschafft hat, dass diese Einzelteile verschickt werden konnten, bevor quasi der Stuhl verkauft wurde,
ja.
konnte er damit den Weltmarkt erobern. Weil man konnte es einfach in Kisten verpackt nach Amerika rüberschicken und dort konnte es dann zusammengebaut werden. Dieser Stuhl hat den Weltmarkt überschwemmt geradezu. 50 Millionen Stück wurden davon bisher verkauft.
Im Ernst?
Und wenn Sie auf dem Flohmarkt einen Stuhl Nummer 14 finden, dann greifen Sie zu, der ist viele hundert Euro wert. Obwohl der damals nur so viel wie ein paar Eier gekostet hat. Ein Apfel und ein Ei, sagt man, Herr Eisenbart. Und also die Produktionsmethoden haben es ermöglicht, dass plötzlich zur Massenware, dass Stühle erschwinglich und nicht mehr das Statussymbol sind,
ja.
das sie früher mal waren. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle ein weiteres Stuhlmodell kurz nennen. Ich habe das ja mal studiert, Herr Eisenbart.
Im Ernst?
Kennen Sie den Stuhl? Kennen Sie weißer Stuhl, auf dem Gaddafi mal saß? Kennen Sie?
Nein.
Doch, den kennen Sie.
Ich kenne nur den fürchterlichen Stuhl von Helmut Kohl.
Was hat es mit dem auf sich?
Das müssen Sie sich mal anschauen. Da ist er und bei, also soll eine Pressekonferenz sein und er sagt, auf den Stuhl setzt er sich nicht. Das ist ein fürchterlicher Stuhl. Weil ein Kohl nämlich immer sehr auf sein Äußeres erpicht war und er wusste immer genau, was für Bilder das produziert. Wenn er jetzt, das war einfach, er sollte auf einem, ja, ich sag auch mal, auf so einer Art Ottomane zusammen mit Genscher sitzen. Und er hat gesagt, Hans Dietrich, komm, nimm dir auch mal so einen Stuhl. Und er hat dann, also hat dann gesagt, wir sitzen nicht auf der Ottomane.
Das ist gut. Wir haben ja gerade darüber geredet, wie verflochten Status und Möbel sind.
Ja, eben. Und er hat sich gedacht, ja, wenn wir da drauf sitzen, wie sieht das von außen aus? Und er hat dann gesagt, das ist ein fürchterlicher Stuhl.
Ich will über einen anderen fürchterlichen Stuhl reden.
Ja.
Der auch politische, große politische Hintern, ich habe schon gesagt, ja. Gaddafi, es gibt Bilder mit Gaddafi in diesem Stuhl, es gibt auch Bilder mit Merkel in diesem Stuhl.
Im Ernst?
Ist ein Massenprodukt, Herr Eisenbart, der sogenannte Monoblock, kennen Sie den?
Nein.
Hartplastik?
Ja.
Ein weißer, relativ breiter Stuhl?
Ja.
Mit 4 Füßen, kein Freischwinger, 4 Füße?
Ja.
Hat hinten aus dünnem, so weißen Fächer, Plastik, ne? So ein Fächer? Und so Rillen unten, Rillen, damit der Arschschweiß hinten ablaufen kann. Meistens noch so ein Ablauf.
Auch so Rückenschweiß.
Ja,
also genau. Ganz unangenehme so Arschwasser, Rückenwasser-Kombination.
Mhm. Das ist der Monoblock, Herr Eisenbart. Okay. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben jetzt ein Bild vor Kopf. Dieser Plastikstuhl, dieser eine Plastikstuhl. Sie können
googeln, so wie der Professor auch. Das ist unwahrscheinlich hilfreich bei dieser Aufgabe.
Finden Sie den schön, Herr Eisenbart?
Naja, aber praktisch, oder?
Ja, praktisch ist er schon, ja.
Und der Monoblock ist sehr interessant und den Sie vorher gesagt haben, ist auch sehr interessant.
Der Stuhl Nummer 14.
Es sieht so aus wie in so einem Café, und so gebogene Buchholz, haben Sie gesagt.
Buchholz, genau.
Merken Sie, was ich gelernt habe.
Ja.
Kann ich Ihnen auch noch was beibringen?
Ja.
Le Corbusier.
Ja,
die Liege von Le Corbusier. Ja,
die berühmte Corbusier-Liege.
Ja. Wie war die Geschichte?
Corbusier ist, glaube ich, Bauhaus, richtig?
Ja, mehr oder weniger, wird dem zugeeignet.
Ja.
Der hat also eben auch Möbel designt, unter anderem diese Liege.
Mhm.
Und er hat die zum Vertrieb angeboten. Dann haben die gesagt, okay, stellen wir hier rein. Und dann hieß es, das geht nicht. Also die geht nicht weg, die Liege. Die bleibt. Die steht hier, als wäre die hinbetoniert. Mhm. Dann hat Le Corbusier gesagt, machen Sie doch noch zwei Nullen in das Schaufenster hinein, an die Zahl. Mhm. Und plötzlich war das ein absoluter Brenner. Also da merkt man auch, dass zum Thema Mode und Möbel, das fest zusammenhängt und dass, wenn die Menschen dann sehen, aha, das ist, wenn das so teuer ist, ist es wahrscheinlich Design.
Ja, und wissen Sie, und das ist gut, dass Sie das Bauhaus ansprechen, denn das Bauhaus an sich ist ja, eigentlich hat er ja ursprünglich eine ganz andere Philosophie, als teure Designermöbel herzustellen.
Ja.
Das Bauhaus hat ja sich ja eigentlich zur Aufgabe gemacht, in den Jahren einer gesellschaftlichen Umwälzung, nicht wahr?
Ja.
In den Zwischenkriegsjahren nämlich,
ja.
Lösungen, Designlösungen für die Probleme der Zeit zu finden. Also eigentlich ein Anspruch der Demokratisierung von Möbeln und auch weg mit diesen Statusunterschieden.
Ja.
Und was haben wir daraus gemacht? Wir als Gesellschaft haben das Bauhaus komplett verklärt, indem wir es jetzt nur noch im, man kann es nur noch im Museum anschauen und nur noch teuer erstehen. Aber so war der Gedanke eigentlich gar nicht.
Es war eigentlich, es sollte vereinfachen.
Und auch eben zugänglicher machen.
Haben Sie die Serie geguckt?
Nein.
Welche Neue Zeit?
Nee.
Mit August Diehl als Gropius?
Nee, habe ich nicht.
Das ist, können Sie mal reingucken, wie das
aber ich habe das ja studiert, hat. Herr Eisenbart.
Ach so,
ich mach das doch nicht, dass in Pöbelflicks da.
Hören Sie mal, August Diehl, das ist ja ein ehrenwerter Beruf, als Schauspieler.
Also wir sind jetzt über das Bauhaus, also das Bauhaus auch gern so als Zündfunke des modernen Designs auch gerne genannt.
Ja, gerne.
Aber eigentlich musste man weiter zurückgehen. Es gibt noch eine Bewegung, die Design und Möbel neu gedacht hat und auch diese hochmoderne Reduktion der Formen auch vorangetragen hat, nämlich
genau.
Ist auch eine literarische Epoche übrigens.
Die Renaissance.
Nee.
Sturm und Drang.
Nein, Biedermeier, Herr Eisenbart.
Ach, Biedermeier.
Herr Eisenbart, was Biedermeier?
Biedermeier, das ist zurückbesinnen auf bürgerliche Werte,
dass man
guckt, was man eigentlich hat, wo man hin möchte
eigentlich. Ja. Damit. Und wo will man hin?
Nach Hause.
Nach Hause,
ja.
Herr Eisenbart. Der Biedermeier hat aus ästhetischen Gründen fast schon eine absolute Besinnung auf das Zuhause abgefeiert. Sowohl in der Literatur, Sie kennen das, Natur und Zuhause, die Idylle im Kleinen, im Bürgerlichen suchen.
Ja.
Und dazu gehört natürlich auch Essig schön machen. Und
Essig?
Eisenbart, wir haben noch einen Text, mir reicht's. Dann reden wir weiter über Biedermeier. Jetzt kommt ein Doppelpack David Telgin mit den Gedichten Alter Schrank und Tisch und Stuhl. Also Alter Schrank ist das eine Gedicht und Tisch und Stuhl ist das andere Gedicht. Wegen dem und war das jetzt unpassend. Chris Belay,
vielen Dank,
hat's gelesen.
Der alte Schrank, 12-mal umgezogen. Seine Kanten sind stumpf, von Jahren gezeichnet. Narben wie Runen in sein Holz gegraben. Mein treuer Begleiter. Der alte Schrank in der neuen Wohnung. In der Ecke glänzt er wieder. Ein stummer Zeuge aus alten Tagen, der meine Geschichten und Träume bewahrt. Tisch und Stuhl. Darüber der Kopf gebeugt. Die schöne Maserung des Tisches. Weiße Wolken, die langsam vorüberziehen. Blaue Tinte und Gedanken auf dem Papier.
Wir haben wieder jemals wieder gestorben.
Ja.
Haben Sie es mitbekommen?
Ja.
Ich
hab's mitbekommen. Ja, er war es. Der große Arrangeur der Noten. Wenn Sie sich Big Band Notierungen anschauen, meistens steht sein Name ganz rechts oben in so, kennen Sie das, wenn Jazz, kennen Sie das, dann ist immer in so, wie als hätte man das mit Edding geschrieben, aber als ob alle, die Jazznoten schreiben, dieselbe Handschrift hätten.
Ja.
Das ist faszinierend. Das ist so stimmt. The Real Book Style.
Wie?
Real Book. The Real Book. Kennen Sie The Real Book?
Nee.
Hat er auch viel reingeschrieben.
Echt?
Das ist im Jazz das Buch der Standards. Also das haben alle JazzmusikerInnen zu Hause.
Ach so.
In verschiedenen Tonarten. Und da stehen überall dieselben Lieder drin. Für verschiedene Instrumente, dann können alle einfach aufklappen, wie früher Hausmusik ja auch funktioniert. Dann kennen Sie Hausmusik, also nicht die ufz, 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 sondern im Biedermeier, wo wir es gerade hatten, da haben sich ja abends die, hat ja noch kein Radio gehabt, konnte kein Eisenbad und Meisendraht hören, hat man gesagt, naja, dann machen wir halt Musik zusammen. Und dann hat man einfache Volkslieder gesungen. Und so ähnlich funktioniert Jazz ja auch.
Okay.
Und der Herr, den wir heute besingen, der hat da viel beigesteuert.
Ja.
Aber auch Pop gemacht.
Auch das.
Also er ist am Scheideweg zwischen Jazz und Pop gestanden und hat Cutting Edge Technology gemacht. Und über ihn soll es gehen. Also.
Quincy Jones, du warst der größte Mann. Du hast im Studio immer zugehört.
Quincy Jones.
Und wenn jemand schlecht gesungen hat, dann hast du immer gesagt, nochmal bitte auf die vierte Spur. Jetzt sieh.
Oh, Quincy Jones, du bist die Kinder. Du hast Trompete gespielt wie kein Zweiter, mit ganz viel Druck. Oh, Quincy Jones, lass uns doch jetzt nicht im Stich. Wir brauchen dich und dein Blech. Oh, Quincy Jones und deine Kinder. Wir sind die Welt und bereit, alles zu geben. Hinter deinen getönten Sonnenbrillen schlummerte das Grauen, doch wir haben dich geliebt, Jones.
Jetzt große Freude, hier ist Joe Cocker für Sie. Und hier ist Bonnie Tyler. Unglaublich, Bono. Und Stevie Nicks. Und alle zusammen.
Sehr schön.
Wunderschön.
Einfach noch MusikerInnen, die was bewegen in der Welt.
Ja, einfach, das ist so handgemachte Musik gewesen.
Handgemacht Musik.
Quincy Jones. Auf jeden Fall, das war der Song um ganz. Ja. Wenn Sie Beschwerden haben, dann können Sie es gerne an info@radio-z.net schicken. Wir schmeißen es dann für Sie weg.
Die Geschichte des Bettes. Der breiten Öffentlichkeit ist nur spärlich bekannt, wie es dazu kam, dass wir uns heutzutage während eines Großteils unserer Lebenszeit in gemütlichen, warmen Betten wälzen können. Denn bis weit in die Neuzeit verbrachte manch ein Mensch die Nacht auf einem Ast sitzend oder quer über den Rücken eines Rindes hängend. Einige schliefen auch in Wasserbottichen wovon man sich als Zusatznutzen eine verbesserte Körperhygiene versprach. Häufig kam es zu Unfällen. So mancher Schläfer erwachte als Eisblock, wenn ihn der Wintereinbruch überraschte. Zahllose Bauern schreckten meilenweit von ihrem Zuhause entfernt aus dem Schlaf, wenn nachts die Kühe durchgegangen waren. Und zwar nicht orientierungslos, jedoch mit schmerzenden Füßen und steifem Rücken erwachte jeden Morgen die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung, die nämlich die ganze Nacht im Stehen verbracht hatte. Dann, im Jahre 1825, erfand der Amerikaner Jonathan Bartholomew Bett das Bett. Ein Missgeschick war es, das ihn inspiriert hatte. Er war während des Besuchs in einem Beerdigungsinstitut unglücklich gestolpert und in einen Sarg gestürzt. Als er sich vom ersten Schreck erholt hatte, bemerkte er, während er ein Knäuel alter Lumpen unter dem Kopf auf den Sägespänen lag, dass er sich ausgesprochen wohl fühlte. Als er aus dem absolut beschwerdefreien Nickerchen, in das er augenblicklich versank, wieder erwacht war, steigerte er sich in einen dreitägigen Schaffensrausch hinein. Noch vor Ort baute er den Sarg um, indem er dessen Seitenwände kürzte und die Sägespäne mit einem Tuch abdeckte. Erst nach etlichen Fehlversuchen gelang es Bett, schließlich auch das Problem mit dem Sargdeckel zu lösen, indem er ihn einfach auf den Dachboden schleppte und so das erste Bett der Welt schuf. In der Alltagssprache bürgerte sich für das Schlafmöbel schnell der Name seines Erfinders ein und nur selten benutzt heute jemand noch den ursprünglichen Handelsnamen John Betts Sleeping Platform. John Betts ärgster Rivale war Thomas Alpha Writing-Housley. Writing-Housley hatte mehrere kostspielige Patente auf ein Schlafgeschirr angemeldet. Die verschiedenen Ausführungen der Erfindung hatten alle gemeinsam, dass der Schläfer mit Riemen und Gurten an einen freistehenden Baum oder einen speziellen Pfosten im Schlafzimmer geschnallt wurde. Als Writing-Housley von Betts Konstruktion erfuhr, startete er unverzüglich eine Verleumdungskampagne gegen seinen Konkurrenten, die leider mit schmutzigen Anwürfen und reichlich Falschmeldungen daherkam. So war es Writing-Housley höchstpersönlich, der das Gerücht in die Welt setzte, die meisten Menschen stürben im Bett, und Bett setze demzufolge seine Kunden wissentlich der Gefahr aus, am anderen Morgen nicht mehr aufzustehen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Nicht nur das geflügelte Wort, wie man sich bettet, so lügt man, stammt von Writing-Housley persönlich, sondern dieser wurde darüber hinaus auch nicht müde, gegen die Unzucht zu wettern, die zu befördern seiner Meinung nach in John Betts eigentlicher Absicht gestanden habe. Der wiederum, von Writing-Housleys Beschuldigungen völlig unbeeindruckt, schon wenige Jahre nach Gründung seines Unternehmens der Öffentlichkeit das Doppel- und das Stockbett präsentierte. Die einzige Schlafeinrichtung, die eines keuschen Christenmenschen gezieme, so ließ Writing-Housley nicht nach zu verkünden, sei sein Geschirr, das die Schlafenden zu einer aufrechten Haltung zwänge und so den ehrlichen Beischlaf zu einer extrem unangenehmen, ja schmerzhaften und demnach also gottgefälligen Angelegenheit mache. Infolge der Anfeindungen dauerte es einige Jahre, bis sich John Betts Erfindung durchsetzte. Anfangs gab es große Probleme mit Leuten, die es gewohnt gewesen waren, im Stehen zu schlafen, und nun im Liegen die ersten Bettnässer der Menschheitsgeschichte wurden. Writing-Housleys Propaganda schlachtete solche Vorfälle genüsslich aus, doch wie so oft, er wähnte sich zu früh zu sicher. Als er 1846 verkündete, das Bett sei endgültig tot und begraben, war ihm noch nicht bekannt, dass John Bett bereits den Nachttopf erfunden hatte, der ihm als modisches Zubehör sogar noch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten eröffnete. Nichts und niemand konnte nun Bett und seine Sleeping-Plattform mehr aufhalten. Aufgrund seines chronischen Schlafmangels trübte sich schließlich Writing-Housleys Verstand ein. Er starb in geistiger Umnachtung, aber in aufrechter Haltung, festgeschnallt an die Wand einer Gummizelle. Dem amerikanischen Genie John Bett war es hingegen vergönnt, sich im gesegneten Alter von 87 Jahren als wohlhabender und weltberühmter Mann zur letzten Ruhe zu begeben. Wie es ein zeitgenössischer Journalist ausdrückte, Jonathan B. Bett ist zu seinen Anfängen zurückgekehrt. Denn er war friedlich eingeschlafen, in jenem allerersten Bett, in dem er seit seiner epochalen Erfindung jede einzelne verdammte Nacht gelegen war, wie er es einmal gegenüber der Presse verlautbart hatte. Und dass seine geizigen Nachkommen skrupellos seiner ursprünglichen Bestimmung zuführten, indem sie einfach den alten Deckel, den sie auf dem Dachboden fanden, wieder darauf schraubten.
Eisenbad Classics von Theobald Fuchs,
ja,
zum Thema Bett.
Stimmt,
unvergessen. Er hat ja erzählt über die Konkurrenz zwischen Herrn Bett und Herrn Writing-Housley.
Ja.
Kann ich noch ganz kurz meine Glückwünsche überbringen? Dr. Theobald Fuchs, Kulturpreisträger von Nürnberg.
Zu Recht.
Ganz frisch aus der Taufe gehoben. Herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, dass er uns nicht vergisst, wenn er da angekommen ist, wo er jetzt ist. Er kann uns mal wieder was schicken zum Beispiel.
Ich habe noch mal zum Thema Stuhl.
Ja.
Es gibt ja zum Thema Stuhl viel zu sagen. Wir hatten es von Demokratisierung von Möbeln. Wir hatten es von Status.
Ja.
Es gibt auch spezielle Stühle. Es gibt zum Beispiel den Heiligen Stuhl.
Ja.
Das wäre für die PäpstInnen.
Das ist ein ganzes Land sogar.
Genau. Es gibt den Dachstuhl der Welt.
Ja.
Aber ich will eigentlich über was anderes reden. Und zwar über was sehr Grausames, Herr Eisenbart. In Amerika gibt es auch andere Stühle.
Ja.
Gab es zumindest.
Aha.
Die wurden benutzt, um Leute umzubringen, nämlich.
Ah, ich weiß.
Der elektrische Stuhl, Herr Eisenbart.
Und
der hat eine ganz interessante Vorgeschichte.
Ja.
Wieso der so viel benutzt wurde.
Vielleicht wegen dem Film.
Nein, es geht um zwei Erfinder, Herr Eisenbart, und ich glaube, Herr Fuchs hat sich ein bisschen inspirieren lassen von der Geschichte des elektrischen Stuhls, als er übers Bett geschrieben hat.
Wegen Edison?
Edison.
Und Tesla?
Nein, der andere, wie heißt der?
Riding Housley. Ja.
Richtig.
Der von dem Bett.
Ja, naja, der heißt auch so ähnlich. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht parat. Ist auch nicht so wichtig.
Edison hat gesagt, Gleichstrom ist
richtig,
gut.
Richtig, richtig.
Und der andere hat, ich glaube aber schon, dass da auch was mit Tesla zu tun hatte, dass der
Wechselstrom Tesla hat auch was damit zu tun.
Und der Edison hat gesagt, nee, glaub denen nicht.
Gleichstrom?
Kauft meine Patente.
Richtig.
Weil Wechselstrom ist so gefährlich, kann sogar einen Elefanten töten.
Genau, richtig. Gleichstrom hat die Eigenschaft, dass man damit kurze Strecken sinnvoll überbrücken kann.
Ja.
Weil man braucht sonst unheimlich dicke Kupferkabel,
um das Signal auch nicht kaputt geht.
Genau, richtig. Und funktioniert nur bei niedrigen Voltstärken, also bei geringeren Spannungen.
Ja.
Ist das Gleichstrom. Und Wechselstrom hat den Vorteil, man kann es relativ leicht weit mit erschwinglichen Kabeln transportieren.
Ja.
Und hat dafür.
WLAN aber, heutzutage sogar.
Hat dafür aber halt hohe Spannungen, die halt auch gefährlich sein können.
Kennen Sie das mit dem, wo Sie einfach das Handy dann auf die Salatschüssel drauflegen und dann wird es trotzdem geladen? WLAN-Strom, Frau Meisendrath.
Ja, das ist jetzt wieder das Tesla-Ding.
Das ist was ganz Neues.
Der Wechselstrom hat sich durchgesetzt zu Edisons Zeiten, obwohl der eigentlich immer für Gleichstrom war. Aber dafür hätte man, in jedem Keller hätte man einen Generator haben müssen, damit es funktioniert.
Der ist doch kacke.
Ja eben, deswegen hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Und Herr Edison wurde dann einmal gefragt, ob er nicht vielleicht Lust hätte, einen Exekutionsapparat zu bauen mit dem Strom, weil man wusste, der Strom ist schon gefährlich. Sind da Leute verunglückt? Kann man da vielleicht Leute mit umbringen? Wir sind ja Amerikaner, wir wollen das.
Wir wollen es ja human gestalten.
Wir wollen das human gestalten. Und dann hat Herr Edison gesagt, nein, ich bin strikt gegen die Todesstrafe, ich will damit nichts zu tun haben. Dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann ging ein paar Jahre ins Land. In der Zeit wurden seine Gleichstrom immer unwichtiger und der Wechselstrom von seinem Konkurrenten wurde immer mehr gekauft und gemacht.
Ja.
Und er hat sich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ich will ja Gleichstrom einführen. Hat er gesagt, ja, ich glaube, ich beschäftige mich doch nochmal mit dem Todesapparat.
Ja, dann hat er einen Propagandafilm gemacht.
Dann hat er gemacht wegen Wechselstrom, ne? Weil der gefährlich ist, hat er gesagt, wir müssen das mit dem Wechselstrom machen, damit alle sehen, dass der Wechselstrom so gefährlich ist.
Gibt es einen Propagandafilm, wo er einen Elefanten umbringt?
Ja. Die haben mit Tieren gearbeitet dann, um das
um Werbung zu machen für ihr Patent.
Und dieser Stuhl hat sich dann durchgesetzt.
Der Stuhl.
Und wird mit Wechselstrom betrieben.
Bis heute.
Aber Herr Eisenbart,
ist doch Erfolgsgeschichte.
Es ist sehr ähnlich wie die Geschichte, die uns Theobald Fuchs gerade zum
Teil
erzählt hat.
Ja.
Es geht um Schmierkampagnen zwischen Erfindern, in dem Fall männliche Wesen.
Da möchte ich nichts mit zu tun haben.
Genau. Herr Eisenbart, wir hören nochmal einen Text. Was lässt sich über Möbel sagen von Carsten Stephan? Sehr schön eingelesen von unserer inzwischen auch, wie soll ich sagen, Teil der Crew, Teil des Inventars von Eisenbart und Meisenbart. Fast schon ein Möbel in unserer Redaktion. Frau Katrin Rauch.
Naja, also Frau Rauch ist ein bisschen mehr als ein Möbel, möchte ich jetzt schon mal behaupten. Da können wir auch gerne drüber streiten, also, aber vielleicht, wenn der Text läuft. Ich freue mich sehr. Liebe Grüße nach Innsbruck. Und vielleicht werden wir da ja auch mal vorbeischauen.
Das könnte...
In Bälde.
Wäre zu wünschen.
Habe ich mir gerade so ausgedacht.
Was lässt sich über Möbel sagen? Adrett, allerliebst, anmutig, ansehnlich, ansprechend, anziehender, paterbetitlich, Küche, berückend, etwas Besonderes, bildschön, blendend, brillant, duftig, delikat, echt eindrucksvoll, einnehmend, einmalig, einzigartig, elegant, Elfenhaar, entzückend, Hörner, fabelhaft, fantastisch, frei, fehlerfrei, fesch, flott, formvollendet, ganz groß, gefällig, gewinnend, graziös, herb, herrlich, hinreißend, hübsch, ideal, imposant, jugendlich, klar, klassisch, köstlich, kräftig, künstlerisch, lieblich, mundän, nett, niedlich, patent, pfundig, bekannt, prachtvoll, prächtig, raffiniert, rang, rassig, rein, reizend, sauber, schick, schmissig, schmuck, schnittig, schön, stattlich, stilvoll, strahlend, vornehm, wirkungsvoll, wohlgeformt, wohlgestaltet, wunderbar, zauberhaft, zierlich. Nun, man darf über eine Aufzählung dieser Art nicht einfach hinweglesen. So geht es nicht. Das muss man sehr aufmerksam in sich aufnehmen und versuchen, jeden Begriff auf ein bestimmtes Möbel anzuwenden. Erst wenn dieses gelungen ist, befreit man sich von entstehenden Redewendungen. Formschön, modern, preiswert. Also, junger Mann, bitte. Adrett. Allerliebst, anmutig, ansehnlich, ansprechend, anziehend, apart, appetitlich. Küche. Berückend, etwas Besonderes. Bildschön, blendend, brillant, duftig. Delikat, echt, eindrucksvoll, einnehmend, einmalig, einzigartig, elegant, elfenhaft, entzückend, erhaben, exquisit, charmant, fabelhaft, fantastisch, fein, fehlerfrei, fesch, flott, formvollendet, ganz groß, gefällig, gewinnend, graziös, herb, herrlich, hinreißend, hübsch, ideal, imposant, jugendlich, klar, klassisch, köstlich, kräftig, kühn, künstlerisch, lebendig, leuchtend, lieblich, mächtig, mondän, nett, niedlich, patent, pfundig, pikant, prachtvoll, prächtig, raffiniert, rank, rassig, reif, rein, reizend, sauber. Schick, schmissig, schmuck, schnittig, schön, stattlich, stilvoll, strahlend. Sympathisch, tadellos, traumhaft, vollendet, vornehm, wirkungsvoll. Wohlgeformt, wohlgestaltet, wunderbar, zauberhaft, zierlich. Ja, wunderbar, das lässt sich über Möbel sagen.
Das war mal ein richtiger Carsten Stephan.
Aber wirklich. Es war aber auch ein richtiger Katrin Rauch.
Es war auch ein richtiger Katrin Rauch. Da haben sich zwei gefunden, was?
Ja, wirklich sehr, sehr gut.
Sehr gut. Wenn man was Theoretisches, Philosophisches, Sozialkritisches lesen will, wo liest man? In welcher Stadt? In Frankfurt, Herr Eisenbart, Frankfurter Schule. Ich habe Walter Benjamin.
Ach so.
Ich habe Walter Benjamin Generator angeschmissen.
Ja.
Und habe gesagt, Walter, sag doch mal was zu Möbeln.
Ja.
Wissen Sie, was Walter Benjamin zu Möbeln sagt?
Nee, sag.
Ich habe in der Notiz gefunden, er hat nachgedacht. Herr Benjamin sagt, es ist besonders die Kriminalliteratur, aha, bei den Möbeln Rolle spielen, weil...
Indizien suchen, ne?
Die Möbel im Raum geben vor, wie sich ein Mord abspielt.
Stumme Zeugen.
Stumme Zeugen, Herr Eisenbart. Aha. Und gleichzeitig, wenn Sie nachdenken, Möbel stehen noch für das bürgerliche Wohnzimmer. Und der Grauen des Mordes, der in Biedermeier-mäßig in das Eigenheim eindringt.
Ja.
Und die Idylle zerstört, ist ein guter Backdrop für the Mord. Okay. Zum Beispiel Poe hat es gemacht. Kennen Sie das mit dem Affen, der über die Dachrinne, eins der ersten Kriminaltexte, ein Whodunit?
Aha.
Ein Mord ist in einem Wohnzimmer gewesen.
Ja, genau.
Und alle denken sich, ja, was ist denn los? Ja, wie konnte das denn passieren? Die Tür ist doch zu gewesen.
Wie konnte der rein oder raus?
Und dann stellt sich raus, war ein Zirkusaffe, der reingehangelt ist.
Nee.
So hat es, war das damals, war das noch oder spannend.
Das verräterische Herz.
Damals war das noch spannend. Das
oder?
Ja.
Ist doch auch von Poe.
Ja. Erzählen Sie mal.
Naja, wo der die Leiche unter die Diele drunter nagelt.
Ja.
Wo er die Mutter oder was umbringt.
Ja.
Und die, oder was weiß ich, irgendjemand umbringt und dann die Leiche versteckt unter den Dielen.
Ja.
Und dann ist alles gut. Ja. Polizei will ihn verhören, verhört ihn auch und dann sagt er, wollen Sie ein Schlückchen Tee?
Mhm.
Ich mache Ihnen Tee.
Mhm.
Und geht alles gut und die Polizei will wieder gehen und dann sagt er, nein, die Dielen sprechen zu ihm. Und dann merkt er dann, dass das Herz, das pocht, aber es ist eigentlich ist ist er selber. Und das ist aber aus der Wohnung.
Sehen Sie?
Die Möbel, die haben ihn dann verraten.
Ja.
Oder zum Beispiel.
Genau, oder Doyle, nicht wahr? Sherlock?
Sherlock Doyle. Ja.
Auch hier spielen immer wieder die Möbel, die Einrichtungen geben Hinweise und sind Schlüssel, um den Kriminalfall zu lösen.
Ja.
Eisenbart.
Stimmt.
Und interessant ist doch auch, dass diese Kriminalliteratur, ganz kurz noch, dass die in einer Zeit entstanden ist, als auch das Bürgertum sich herausgestellt hat. Wir haben es immer wieder, alles dreht sich immer um das 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, dieser Wendepunkt. Und da gibt es überhaupt diese bürgerliche Einrichtung.
Ja, Möbel gab es vorher gar nicht.
Ja, ne? Möbel gab es vorher schon, aber nicht als bürgerliches Selbstverständnis.
Also hat man sich um den Tisch rumgehockt. Hocker.
Es gab Beispiel. Das Wohnzimmer so in dem Sinne nicht, Herr Eisenbart.
Zum Essen meine ich. Man hat ja nicht vom Boden gegessen.
Nee.
Man hat sich irgendwie an den Tisch angelehnt.
Ja.
Oder hat dann einen Bierkasten hingestellt, hat sich auf den Bierkasten gesetzt.
Interessant ist ja auch Wohnzimmer. Schauen wir doch mal Wohnzimmer an. Aber vielleicht nach einem Text. Wir haben ja noch ein paar Texte.
Ja.
Sehr gut passend finde ich hier an der Stelle den Text, den Blumenlehrer uns dieses Semester, wollte ich schon sagen, diese Sendung eingesendet hat. Burning Your
Ist Ihnen zu akademisch heute?
Nee, es geht. Wir könnten aber ein bisschen höher drehen. Also Sie könnten noch ein bisschen, könnte es wärmer sein hier. Burning Your Furniture may lead to the celebration of life. Ganz gemein einen englischen Titel hineingepfercht in diese doch eher deutschsprachige Sendung. Aber macht nichts, denn der Text selber, den kann man auch verstehen, wenn man nicht so gut Englisch spricht. Gelesen von FD, Blumenlehr, bitte.
Schlag das Haus auf, die Wohnung. Darin Prothesen dir laut Massenwahn deine mehr bis minder alltäglichen Tätigkeiten zu erleichtern, sowie semi-stationäre Aufbewahrungsbehälter für künstliche, abgelegte Häute und allerlei Zeug, dessen scheinbare Notwendigkeit deiner blanken Unfähigkeit entspringt, dich den Umständen und dir begegnenden Ereignissen ohne ein pathologisches Horten von Vorsichtsmaßnahmen und Gegengiften zu unterwerfen. Du also verstellst dir den Raum mit pervers geknechtetem Material, wieder seine Natur mit viel Aufwand zum vermeintlichen Stillstand gezwungen. Seinen Wandel verdrängt, Abnutzungserscheinungen verfluchend. Aber wieso nur, wo dir doch klar sein müsste bzw. sollte, dass seine Erosion dadurch zwangsläufig beschleunigt wird? Nutzt du es denn dann, um rücksichtslos darauf zu liegen, sitzen, speisen, scheißen, kopulieren? Willst du in deiner Zeitkapsel vor dich hin vegetieren, dich in deiner nahezu Grabkammer dem quirligen Leben entziehen und dir die Luft zum Atmen von letztlich Primärindustrieware rauben lassen, die das, was du zu Hause nennst, mit seiner widerlich sperrigen Anwesenheit verseucht?
Hoppala, ich habe auf eine Antwort gewartet.
Ja, aber es gibt keine. Es sind drei Punkte am Text, Herr Eisenbart, am Ende. Das macht man so.
Die habe ich überlesen jetzt gerade.
Ja, aber Herr Eisenbart, ein kleiner Rent über die Möbel.
Ja.
Blumenlehre macht das ja gerne.
Ja.
So Renten.
Dass es so schimpft.
So schimpfen, so über die Verhältnisse, Das sind ja Verhältnisse.
Das sind ja Verhältnisse.
Ja, Herr Eisenbart, und da wollte ich noch kurz, weil das ist ja, das Wohnzimmer ist ja ein Spiegelbild, nicht nur von der Gesellschaft,
ja,
die man sich gerade befindet, sondern auch so ein bisschen von Familienkonstrukten. Ich habe mich unterhalten mit Juli Kling.
Sloterdijk.
Ja, mit Sloterdijk oder Juli Kling, halt diese großen Namen.
Ja.
Und wir sind ein bisschen darin, in der Diskussion über Möbel ein bisschen festgesetzt, dass Möbel und auch Einrichtung allgemein auch was von Familienbildern und Rollenbildern auch transportiert.
Ja.
Wir hatten es zum Beispiel von, der Trend geht hin zu einer offenen Wohnküche.
Ja, stimmt.
Ist heutzutage in, dass die Küche im Wohnzimmer, im Esszimmer alles ein Raum ist. Früher war es viel getrennter. Da gab es nämlich die Frankfurter Küche. Kennen Sie die Frankfurter Küche?
Ja, das ist so eine kleine Zeile, eigentlich nur so.
Da hat man nach dem Krieg gesagt. Weil
in Frankfurt ist ja auch, gibt es ja auch die Zeil.
Ja.
Deswegen hieß es so, war ein Wortspiel.
Ja.
So eine Zeilenküche.
Also jedenfalls auf engem Raum, damals, was die Hausfrau so braucht, auf kleinem Raum. Und man hat quasi die Frau, die damals die Küchenarbeit, nenne ich es mal, alleine gewuppt hat. Der Mann, ich weiß, Sie kennen diese alten Werbespots aus den 50er Jahren, Mann kommt mit dem Hut nach Hause und will was zu essen haben. Ne? Und die Frau
stinkt total.
Stinkt und setzt sich auf das mit seinen Stinkeklamotten aufs Sofa.
Und sagt dann so ungefähr. Die Frau dann so, bitte. Und er dann, was gibt's zu essen?
Genau. Und der Raum war klar aufgeteilt. Die Küche ist der Bereich der Frau.
Ja.
Und das Esszimmer, da treffen sich eben die verschiedenen Familienmitglieder zusammen. Aber niemals wäre es denkbar gewesen, dass der Aufgabenbereich der Frau nach damaligem Rollenverständnis mit in das Wohnzimmer eingefasst wäre.
Dass der das mitbekommt?
Genau, weil das ist ja die Kombüse, da schiebt man die Frau hin. Und heute hingegen, in Zeiten der Patchwork-Familien, in Zeiten der vermeintlich aufbrechenden Rollenbilder, da ist es sehr viel denkbarer, dass die ganze Familie in einem Raum zusammen ist und man auch von der Küche aus das Treiben im Wohnzimmer, dass man da interagieren kann. Nicht
ja.
Ist das nicht spannend, wie das reflektiert, die Rollenbilder auf die Einrichtung?
Finde ich schon.
Finde ich schon, oder?
Ja, finde ich schon.
Mhm. Wenn Sie
das ist aber auch mit dem Homeoffice so.
Richtig,
da wächst dann ja auch das Arbeitsleben und das zum Beispiel in der Küche stehen und über der Spüle sich einen Nutella-Toast reindrücken, das wächst ja auch zusammen. Die Grenzen, die früher da waren, bürgerlichen, die verschwimmen ein bisschen.
Das ist richtig. Und jetzt frage ich mich halt mit Walter Benjamin, der ja auch über Erholung viel nachgedacht hat, also in einer kapitalistischen Welt, was bedeutet Erholung? Ist Erholung, Freizeit, als Fernsehthema in unserer Sendung war, hatten wir das Thema, dass nach Walter Benjamin ja das Ausspannen auch kritisiert werden kann, weil es ja eingefasst ist in das kapitalistische Verwertungssystem Eisenbart und man quasi die Erholung nur dazu nutzt, um wieder arbeitsfähig zu werden. Und jetzt frage ich mich, Herr Eisenbart, würden Sie das jetzt aus der Sicht heraus kritisieren, dass das Homeoffice da ist? Weil damit wächst ja alles zusammen und es gibt diese Trennung nicht mehr, die ja ein Feigenblatt der kapitalistischen Ausbeutung ist.
Also ich finde schon, dass es immer auch drauf ankommt, wie sehr man das dann zulässt. Also man kann ja auch Arbeitszeitbetrug machen und dann ist wieder gut, zum Beispiel mal eine halbe Stunde zum Beispiel sich was angucken auf Netflix oder so oder diversen Seiten mit Adblocker.
Mhm.
Adblocker wegschalten, dann ist es ja auch nicht mehr so schlimm.
Stimmt, also sich nehmen, die Zeit zurücknehmen so ein bisschen.
Genau. Mhm. Oder man schreibt sich einfach auf, dass man schon im Büro sitzt.
Ich habe auch
dabei träumt man noch.
Wir haben noch gar nicht über IKEA gesprochen. Also weil ich will ganz kurz noch zu IKEA rüber.
Gibt auch Möbelhöfner.
Nee, es ist in dem Fall, finde ich, auch wichtig, zu IKEA sagen zu dürfen im Radio. Ich darf IKEA sagen. IKEA, IKEA, IKEA.
Ja.
IKEA, IKEA.
Warum?
Ich habe auch recherchiert zum Thema Wohnsoziologie.
Aha.
Und ich habe einen Aufsatz gefunden, da hat eine Soziologin IKEA Katalog. Der letzte IKEA Katalog ist 2016 erschienen. Danach gibt es keine Kataloge von
seit
IKEA
2016?
Mehr. Mhm.
An der Hand.
Und seitdem ist nur noch online bei diesem Möbelhaus.
Ja.
Und IKEA steht ja für etwas. Es steht ja für selbst sich einrichten und auch für nicht die teuersten Möbel und auch nicht für die Möbel, die man für immer hat. Früher, wenn zum Beispiel meine Mutter hatte so einen antiken Eichenholzschrank.
Ja.
Die war so eine Vitrine in der Mitte mit Glas und wurde 3-4 Mal umgezogen, bis sie im Altersheim war und dann war plötzlich ein Möbel viel zu eng. Das waren Möbel für größere Räume, für Empfangshallen, nicht wahr?
Ja.
Damals hatte man noch Villen bewohnt, nicht wahr, Eisenbart? Bürgerliche Villen. Und dann plötzlich im Altenheim merkt man, jetzt habe ich zu große Möbel gekauft, aber ich muss sie immer mit umziehen, weil sie sind so teuer gewesen.
Ja.
Und bei IKEA ist das nicht das Problem. Dann reißen die den Schrank auseinander und werfen ihn weg. Jedenfalls, IKEA steht für ein gewisses Lebensgefühl und verkauft auch ein gewisses Lebensgefühl. Und die hat sich, diese Soziologin hat sich die Werbebilder in diesem Prospekt, in denen die Möbel inszeniert wurden, angeschaut und hat ganz interessante Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel gab es, was mir sehr einen Eindruck geblieben ist, war, es gab ein Foto von einer mittelalten Frau, so 40, Mitte 40,
ja,
wie sie in einem Sessel sitzt und etwas gedankenverloren aus dem Fenster blickt und um sie herum halt alles voller IKEA-Möbel. Und es gibt immer so Geschichten, die da in diesem Katalog beschrieben sind und dann wurde erzählt, ja, sie hat sich jetzt frisch von ihrem Ex-Mann getrennt.
Ja, man
und jetzt kommt die große Freiheit und endlich kann sie sich auch rosa einrichten, Herr Eisenbart. All diese Bilder treiben so ein Spiel zwischen Freiheit von klassischen Rollen, also auch Familienbilder werden aufgebrochen, es werden People of Color eingeführt in die Familie. Die stehen dann halt im Hintergrund herum und es hängt sich alles auf an so Aufbruch und Freiheit und neue Familienstrukturen,
ja,
wird aber dann wieder in diesen Bildern wieder zurückgeführt in so klassische Familienbilder, wo dann Vater, Mutter, Kind herumspielen und diese Texte deuten dann auch immer wieder darauf hin, dass es eigentlich darum geht, diese Familienstruktur einzuhegen in eine Idylle, Herr Eisenbart. Das fand ich sehr spannend,
ja,
dass man das alles aus dem IKEA-Katalog herauslesen kann,
Herr Eisenbart. Unglaublich. Und dann, wenn man überlegt, dass die einem so ein skandinavisches Lebensgefühl verkaufen, aber alles in Südostasien produziert ist,
ja,
dann unter welchen Umständen fällt einem doch auch irgendwie das Billy auf den C drauf. Da denkt man sich dann, na hoppla, was habe ich da jetzt gekauft?
Ich habe mich dann auch versucht zu unterhalten mit Leuten, die ein bisschen weltgewandter sind als ich. Ich habe gelernt, es ist gar nicht so üblich, dass Schränke, besonders Kleiderschränke, eigentlich Möbel sind.
Okay.
Also in Amerika zum Beispiel, Herr Eisenbart, was haben Sie da?
Da haben Sie so Hänger.
Nee, da haben Sie ein Closet.
Ach so.
Da haben Sie einen begehbaren einen Kleiderschrank eigentlich.
Stimmt ja auch.
Der ist immer fest eingebaut. Und auf den Inseln?
Ja.
UK-Inseln, was haben Sie da? Ganz oft?
Da haben sie alle Klamotten unterm Arm. Die tragen die so mit.
Da haben sie oft so Nischen, wo die Regale quasi nur Bretter in Nischen sind, also fest verbaut. Oder sogar mal, ich habe schon gehört, dass es üblich ist, dass Betten auch in der Wand verschraubt sind, sodass man sie gar nicht mehr bewegen kann.
Ah, wirklich?
Und dann habe ich eine These entwickelt, Herr Eisenbart.
Sie selber?
Deutsch, ich selber habe das gemacht. Wir Deutschen sind bekannt dafür, dass wir oft zur Miete wohnen, Herr Eisenbart.
Ja.
Wir sind Mieter. Wir sind Land der Mieter.
Besitzer.
Mieter und Denker.
Innen. Mieter und Denker.
Land der Mieter und Denker, Eisenbart. Und das bedeutet, man muss oft umziehen und Möbel nimmt man eher mit in die neue Wohnung.
Ja, stimmt.
Und in Amerika kauft man eher die Häuser.
Ja.
Oder in UK ist auch nicht so üblich, dass man lange in einer Mietwohnung wohnt. Das sind eher Übergangslösungen und die mietet man dann oft möbliert an. Das ist bei uns nicht so üblich, Herr Eisenbart.
Ja, stimmt. Außer in diesen, ich sag mal, in diesen eher so an Legebatterien erinnernden Studentenwohnheimen.
Ja,
da lesen
ja
Sie dann 92 kein Wohnungen Geld auf 25 Quadratmeter. Hier irgendwie das Bett ist, das muss man dann rausziehen, muss man jeden Abend aufpusten. Klamotten sind auch schon und Essen. Dosen, Ravioli, jeden Tag.
Ja, also.
Also das ist gibt's ja schon auch.
Und ja, also das ist jedenfalls IKEA. Man kauft die Sachen, stellt sie sich selber hin und kauft eigentlich ihren Lebensgefühl und die Möbel sind dann öfter nicht mehr so umzugtauglich.
Ja.
Aber
ist aber dann auch egal, weil es kommt ja dann jedes Jahr eine neue Kollektion.
Mhm.
Und es kostet ja
nichts. Ein bisschen wie bei der Mode, Herr Eisenbart.
Komisch.
Herr Eisenbart, wir hören nochmal Bastian Kienitz. Wollen wir gleich einen Triptych tun?
Wir hören jetzt erstmal The Chair.
The Chair.
The Chair. Gesprochen von Chris Beley. Und dann das Buch.
Mhm.
Und Linienland haben wir auch noch.
Also The Chair zuerst.
The Chair.
Gelesen von Chris Beley. Dann das Buch. Gelesen von Juli Kling.
Ja, liebe Grüße an der Stelle.
Und dann am Schluss noch Linienland, gelesen von FD. Also ein buntes SprecherInnen-Potpourri für Sie. Lassen Sie sich berieseln. Viel Spaß.
Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist morsch. Und auch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen.
Gefaltet hängst du deine weißen Hemden auf und wünschst dir dieses flatterhafte Herz zurück. Vielleicht hat es dich längst verlassen. Ich glaube nicht, dass es dich stört, den Neuanstrich wird niemand wagen. Und wie der Stuhl wirst du zuletzt zerbrochen einen letzten Ausweg planen.
Das ist mein Buch, am Rand des hölzernen Tisches, mein Boden, auf den ich das Teeservice setze. Die Ordnung zum Kreis einer Linie und Ecke, am Ende der Leere, schlussendlich Verwischtes. Dort steht auch die Kanne, chromblassgrau im Leben, meliert wie die Haare, die ich mit mir trage. Doch alles wirkt ruhig, ringsum, was ich habe, bleibt in sich gekehrt vom verwaschenen Reden. Es ist jetzt vollbracht, meine Zeit scheint zu Ende, und alles, was bleibt, sind die blattlosen Seiten. Dort bin ich, dort war ich, und dennoch bei Zeiten bin ich das Stillleben im Schein deiner Hände.
In meinem Zimmer ist es praktisch einfach. Puristisch, konstruktiv, klar definiert. Hier eine Ecke, über Eck ein Spiegel, dazwischen Kreuzungspunkt und Bindeglied. Aus Linien Formen eines Vektorraumes. In einem Raum der Fläche zum Quadrat. Und dessen leerer Kern um eine Mitte, die alles irgendwie zusammenhält. Das ist Geworfensein in dieses Leben, an dem das ungreifbare Wirkgeflecht, wie Wellen an den Strand des Daseins spülen. Nur nachts, da liege ich noch lange wach und fühle, ich bin frei von jeder Sorge, wenn ich das Leben lebe, wie es ist.
Dreimal Bastian Kienitz.
Ja, Bastian Kienitz hat bestimmt Hertha Müller gelesen, weil er hat... Hertha Müller sagt zu der Wohnung immer das Viereck.
Mhm.
Also, und der hat ja das Linienland, das erinnert mich so an Hertha Müller.
Ja.
Wo auch die Möbel einen speziellen Zweck erfüllen.
Mhm.
Nämlich, dass sie Komplizen sind vom Staat,
mhm.
dem man ja misstraut,
mhm.
wegen der Securitate.
Aber warum sind die Komplizen?
Ja, weil die einen verraten. Weil die Sicherheitspolizei,
mhm.
die versucht einen zu natzen, die verstecken da ja überall Wanzen.
Mhm.
Oder,
ah.
Und deswegen muss man die Möbel überlisten.
Ah.
Man muss die Möbel brechen und letztendlich ihre Komplizenschaft unmöglich machen.
Das ist gut.
Zum Beispiel mit einem Haar, mit, also ansapschen und dann an eine Schublade kleben.
Ja,
und wenn man sieht, das Haar ist weg, dann war die Sicherheitspolizei, also die Geheimpolizei da. Und dann sollte man in dem Zimmer nicht mehr sprechen, weil die Schränke, die hören einem zu. Und die verraten einen dann und dann, also die liefern einen aus. Also letztendlich, also hatte jetzt nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nicht mehr so viel mit dem Text von Bastian Kienitz zu tun.
Aber
ist mir jetzt bei dem gekommen.
Ja, und es ist ja auch wieder, das ist sehr nah am Wohnen dran. Also natürlich, klar, Möbel sind einfach auch nah am Wohnen dran.
Ja.
Das hatten wir auch bei der Kriminalliteratur. Es ist natürlich eine tückische Idylle manchmal.
Ja.
Die Wohnlandschaft, also auch die Möbel.
Zum Beispiel The Conversation, haben Sie den gesehen?
Nee.
Mit Gene Hackman.
Nee.
So ein Spionage-Thriller fast schon, wo ein Mitarbeiter des Geheimdienstes jemanden aushorcht. Und er fängt dann an zu zweifeln an der ganzen Geschichte, ob es da wirklich die Richtigen erwischt. Und am Schluss dann legt er sein ganzes Haus in Schutt und Asche. Also er bricht alles auf, zum Beispiel seine Lampenschirme, die schraubt er alle auf und guckt rein, ob was drin ist. Und er am Schluss ist quasi kein Möbel mehr, wo es vorher stand.
Mhm.
Und ist eigentlich alles, also er fühlt sich dann erst sicher, wo kein Möbel mehr als Möbel zu verwenden ist.
Ich musste mir gerade das vorstellen,
ja.
Dass quasi... Sie kennen das Bild, sie kommen nach Hause und es wurde eingebrochen und alles ist so durcheinander.
Ich kenne das Gott sei Dank nicht.
Nein, aber sie können sich vorstellen, das ist ein Anblick, der dazugehört zum ausgeraubt werden.
Ja.
Und Möbel ohne Menschen.
Ja.
Das ist ein Sujet, das nochmal eine Betrachtung wert ist, Herr Eisenbart.
Ja.
Wohnungen zu malen ohne Menschen wurde auch in einer Epoche, über die wir schon gesprochen haben, zum ersten Mal kam das auf. nämlich in Biedermeier, Herr Eisenbart. Es gibt in Biedermeier eine eigene Richtung, bei der die Innenräume gemalt wurden, ohne dass eine Person anwesend war. Und ich finde, diese Bilder, Herr Eisenbart, auf mich wirken, haben die eine ganz bestimmte poetische Qualität.
Aha.
Es gibt zum Beispiel von Adolf Menzel, ich meine, das ist jetzt Realismus, aber sei es drum, ein Bild eines Stuhles, der vor einem Fenster steht und so Richtung Fenster guckt. Ich finde es faszinierend, dass Stühle haben eine Blickrichtung, dadurch, dass sie eine Lehne haben. Und dadurch denkt man sofort den Stuhl als Sinnbild für einen Menschen, Herr Eisenbart.
Ja, aber so, wenn man ein cooler Lehrer ist, dann sitzt man mit dem Rücken, mit der Stuhllehne am Bauch. Dann dreht man den Stuhl so um und dann sitzt man falsch rum auf dem Stuhl, weil man cool ist.
Das ist aber nur cool, wenn sie ihre Käppi dann auch falsch rum tragen.
Ja, und den,
dann steht das, richtig.
Und das Sakko, das Kordsakko so über die Schulter geworfen.
Und die Brille dann auch am Hinterkopf. Dann sind sie erst richtig cool.
Und dann aber auch so die Seiten auf Kontostand, auf Null. Dann sind sie richtig cool.
Kennen Sie Der Schrank von Olga Tokarczuk?
Nein, ich kenne Olga Tokarczuk, aber ich habe den Schrank nicht, habe ich nicht vorbereitet.
Das ist interessant, es geht um ein Pärchen, die sich einen Schrank kaufen und dann immer mehr in den Schrank reinleben und plötzlich ist der Schrank die eigentliche Wohnung.
Ehrlich?
Ja, aber ich hatte gedacht, vielleicht können Sie was dazu sagen. Sie sind ja hier für Literatur da. Ich dachte, Sie hätten sich vielleicht vorbereitet.
Leider diesmal nicht.
Aber der Schrank kann eben auch ein Symbol für Grenze sein, ne? Bei Narnia, kennen Sie?
Ach so.
Der Schrank kann
ein...
Der Schrank und auch das Closet, nicht wahr? Das amerikanische Closet, der begehbare Kleiderschrank,
ja,
sind oft, oder auch bei Harry Potter gibt es auch.
Und beim Babadook?
Es ist ein Symbol für Geheimnis.
Ja.
Für etwas Verstecktes, was im Häuslichen stattfindet.
Monster in the Closet.
Ja.
Ist ja auch ein bekannter Topos
aus
Gruselfilmen. Was passiert da drin, wenn niemand dabei ist?
Eben,
ist diese Bilder ohne Menschen, aber mit Möbeln, ne? Was passiert da eigentlich? Wer agiert?
Genau, und es ist ein Versteck im Heimlichen.
Oder beim Pumuckl? Wir müssen noch einen Text hören, weil es ist langsam... Ist schon,
jetzt kommen die guten Themen die raus. Pumuckl wäre jetzt einfach gut auch gewesen.
Ja,
naja,
schade.
Hören wir Herrn
vielleicht Knieps beim nächsten Mal, wenn es zum Thema Wasser kommt. Zu Wasser. Wir hören einen Text
von
Christian Knieps.
Ja.
Der Text heißt Besitzlos und Sie wissen zu Hause bestimmt, wer gelesen hat. Wenn Sie bis jetzt gut aufgepasst haben. Hier geht's los.
Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte richtig hartnäckige Kopfschmerzen. Solche Kopfschmerzen, dass man ausrasten könnte, wenn es nicht so verdammt wehtun würde. Ich stelle mir die Frage, worüber ich in der Nacht alles nachgedacht habe, und ich komme zu der Erkenntnis, dass mich mein Besitz so richtig annervt. All der blödsinnige Kram um mich herum, den ich aus irgendwelchen anerzogenen Gründen seit Jahren und Jahrzehnten sammle. Also weg damit. Ich beginne. Zunächst suche ich alles zusammen, das ich nur aus reiner Sentimentalität behalten habe. Gläser vom Weihnachtsmarkt, alte Fotos von irgendwelchen uncoolen Ereignissen aus meinem Leben, Bücher, die mir geschenkt wurden, da ich sie angeblich verschlingen würde, Kerzen, hunderte davon, Nippes und noch mehr Nippes. Ich stehe vor einer Schublade und schaue auf 14 Tesafilmrollen, 19 Kugelschreiber, 4 Notizblöcke und so viele Post-its, dass ich meine Wohnung wohl zweimal damit tapezieren könnte. Dabei mache ich mir doch Notizen auf dem Handy. Der erste Müllsack ist in wenigen Minuten voll, dann der zweite. Und als ich den dritten zuknote, stelle ich mir langsam die Frage, wie viel Müll ich zusammentragen werde und wohin ich diesen bringen müsse. Das alles würde niemals in die Mülltonne passen. Aber bloß nicht ablassen vom Ausmisten, sonst knicke ich ein und räume wieder alles aus und in die Schränke ein. Die Kopfschmerzen werden weniger und ich halte das Tempo hoch, indem ich nach und nach meine Wohnung entgifte. Der Wohnzimmerschrank hat es mir angetan. Das meiste habe ich bereits entsorgt. Und jetzt geht es an die staubigen Bier- und Weingläser, die schon lange nicht mehr in Benutzung waren, ehe auch die allerletzten Reste in anderen Schubladen verschwinden. Und ich mich ernsthaft zu fragen beginne, ob ich einen leeren Schrank im Wohnzimmer haben möchte. Kurzerhand entschließe ich mich, im Schlafzimmer das Bett abzuschlagen. Die Matratze kommt mit ins Wohnzimmer. Ab jetzt ist ein großer Teil des Schlafzimmers Ablagefläche für die Müllsäcke, aber auch nach und nach für die Möbel, die ich abbaue. Beginnend mit dem Bettgestell und dem leeren Wohnzimmerschrank. Ich merke, wie die Wohnung große, leere Flecken erhält. Und am Nachmittag ist der erste Raum komplett leer. Nichts, aber auch rein gar nichts, habe ich aus dem Wohnzimmer als bewahrungswürdig für mein weiteres Leben identifiziert. Und so führt mich mein nächster Weg in die Küche. Hier fliegen zunächst die vielen Geräte, die ich nie nutze, aus den Schränken, ehe ich die Anzahl an Geschirr drastisch reduziere. Ich brauche keine 12 Teller oder 14 Kaffeebecher. Je ein Set muss genügen. Auch die Küche leert sich immer weiter. Nur die Kaffeemaschine und der Kühlschrank scheinen noch eine gewisse Wichtigkeit in meinem Leben zu besitzen. Dann aber beschleicht mich ein Gedanke, der alle aufkommenden Fragen für immer und ewig beantworten könnte. Wenn ich doch gar nichts so richtig besitzen muss, warum muss ich überhaupt eine Wohnung besitzen? Diese Frage arbeitet sehr stark in mir und ich muss zugeben, dass ich einige Probleme nicht auf Anhieb lösen kann, wie zum Beispiel die Klamottenversorgung. Doch soll ich mich von diesen Unwägbarkeiten etwa abhalten lassen? Vom absoluten besitzlosen Zustand? Wobei, ja natürlich, ich besitze dann immer noch meine Erinnerungen, Gefühle, Leidenschaften. Doch ich bin dafür wenigstens den ganzen Pröll los. Endlich.
Ich wollte ganz, ganz kurz, wenn Sie mir erlauben, noch mal ganz kurz zurück auf diese poetische Dimension von Möbeln gehen.
Ja, gerne.
Nicht nur haben besonders Stühle natürlich eine Blickrichtung, sie reisen auch durch die Zeit, Herr Eisenbart.
Stühle?
Allgemein, Möbel sind etwas, was man mitnimmt aus vergangenen Leben, aus vergangenen Generationen vielleicht schon. Das ist eine unglaubliche poetische Kraft.
Wollen Sie jetzt über Minimalismus noch reden?
Nee, ich wollte eigentlich noch kurz über Van Gogh reden.
Okay.
Der hat nämlich auch viele Stühle gemalt und hat einen Spiegel der BesitzerInnen auf diese Stühle übertragen. Er hat eine Zeit lang bei Gauguin gelebt. Der hat ihn sozusagen unter seine Fittiche genommen, denn Herr Van Gogh war ja notorisch unterbezahlt.
Ja.
Und er hat sich und Gauguin porträtiert, indem er die jeweiligen Stühle gemalt hat. Seiner war ein ganz billiger Holzrahmen mit so Bast bespannt.
Ja.
Nicht wahr? Das kennen Sie aus den berühmten Bildern seines blauen Zimmers.
Ja.
Da steht er auch rum. Und Gauguins Stuhl war so ein geschwungener Edler aus dunklem, massivem Holz, so ganz duster gemalt mit einer Kerze, die draufsteht, die so ein bisschen das Mystische und Verwunschene, was Gauguin ja auch selbst eingefangen hat, sehr gut rüberbringt. Und dann habe ich noch gelesen, dass man in Van Goghs Nachlass, nicht wahr, er hat ja ein bisschen gesammelt auch, da hatten wir schon KünstlerInnen sammeln immer, er hat Illustrationen aus Zeitungen und Zeitschriften gesammelt, unter anderem zu Charles Dickens Todesnachricht.
Ja.
Wurde ein Nachruf abgedruckt in einer Zeitschrift und da war ein Stuhl, ein Bild von Charles Dickens Stuhl in seinem Schreibzimmer, auf den durch ein Fenster so leicht Licht fällt. Und ich finde, eine Todesanzeige zu bebildern mit einem Stuhl vor dem Schreibtisch für einen
Dichter, auf dem keiner mehr sitzt, ne?
Das ist doch, also das ist, also hat doch was für sich.
Hat
und
was.
Ich glaube, dass Herr Van Gogh sich davon inspirieren lassen hat, von seinem Mentor Gauguin, mit dem er sich ja dann zerstritten hat später, auch ein Bild anfertigen zu lassen, das eine poetische Sprache spricht, Herr Eisenbart.
Vielen Dank, Frau Meisendrath, für diese tolle, versöhnliche Schlussnote. Pointe, auf die jetzt, da können wir jetzt alle schön in die weihnachtliche Zeit hineingehen mit unseren Stühlen. Und wir wollen uns bedanken bei Ihnen fürs aufmerksam Zuhören. Wenn Sie die Texte von heute nachlesen möchten oder die Lesungen nachhören, dann kommen Sie doch auf unsere Homepage eisenbartmeisendraht.de. Und wenn Sie Texte zu den folgenden schönen Themen haben, die Sie selber zusammen recherchieren dürfen, dann schicken Sie uns Ihren Text doch bitte als Dokumentformat an eisenbartmeisendraht@gmx.de. Und wir sind nächsten Monat wieder da für Sie, immer am 4. Sonntag im Monat.
Tschüss.
Wollen Sie noch was sagen?
Nö, ich schließe mich an und bedanke mich auch bei allen auf dieser Welt.
Jetzt habe ich Sie gar nicht gefragt, was Ihr Lieblingsmöbelstück ist. Aber da müssen wir nächstes Mal
drüber sprechen. Ist auch nicht so wichtig.
Finde ich schon.
Ist nicht wichtig.
Ich habe Sie lieb.
Ich schon.
So, jetzt geht's aber, jetzt kommt der letzte Text von Bastian Kienitz. Tschüss.
Auf dem Tisch liegt er, wie etwas Gezähmtes, mit Zähnen, mit messerscharfen Blickpunkten. An ihren Schenkeln entlang kleine Perlen, klitzekleine vom Regen und rotgestürzte Unterlippen von seiner Protagonistin. Er liest am Biertisch weiter vom Schreiben.